Art und Bitter.
Ja, herzlich willkommen hier bei Zart und Bitter, der Crime Podcast. Die zart, perfekt gekochte Gnocchi oder Tagliatelle für euer Podcast-Menü. Ja, Zart und Bitter ist hier mit einer neuen Crime-Folge. Micha schaut mich schon an und denkt sich, Alter, was für eine Einleitung.
Warum habe ich das Intro nicht gemacht?
Ich wollte die Leute ein bisschen aufwachen, also aufwecken.
Wir sind ja bei Crime
Stories. Damit es nicht so lame startet.
Wir sind bei Crime Stories, powered by Zart und Bitter Podcast. Wir haben ja drei unterschiedliche Podcasts und es wird dann auch so sein, dass wir das dann so einsortieren, dass man das irgendwann auch dann nur noch bei dem Podcast Crime Stories findet.
Ja.
Und das ist ja dann jetzt schon die 14. Ausgabe und der Crime Stories Hörer weiß bei uns, wir machen keine halben Sachen. Bei uns geht's richtig ab.
Ja.
Und wir wollen auch gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Wir haben zwei Fälle heute dabei. Ich fange an, danach kommst du. Die beiden Fälle sind nicht unähnlich. Beide fanden damals in München statt. Der eine 1990, der andere 2005. Bei mir geht's um den Mord an Walter Sedlmayr.
Ja.
Und bei dir geht's um?
Um Mooshammer. Rudolf Mooshammer. Den Mord an Rudolf Mooshammer.
Der Modeschöpfer.
Auch genannt der König der einfachen Leute von München.
Echt?
Ja. Ja, also.
Weil er mit dem einfachen Volk so gut klarkam, oder?
Unter
was?
Anderem. Aber das werde ich gleich alles erzählen.
Tatsächlich.
Ja, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit.
Hätte ich jetzt von ihm gar nicht so gedacht.
Da gibt's sehr viele Sachen zu erzählen und seine Persönlichkeit hat dann am Ende auch was mit seinem Abgang zu tun.
Okay.
Aber dazu mehr. Das ist sehr interessant. Kommen wir gleich.
Also beides Fälle aus der wirklich Hochprominenz.
Aus der Schickeria von München.
Ja, aber ja, auch weit über München hinaus bekannt, beide. Ich fange an mit meinem Fall. Ich habe es ja schon gesagt, es geht um Walter Sedlmayr. Der war Volksschauspieler, wie man so schön gesagt hat. Etwas, was es heute gar nicht mehr so in der Form gibt. Und ich habe mich mit diesem Fall befasst und ich habe mich auch mit ihm befasst. Und ich fand seine Person schon interessant, was ich mir über ihn so durchgelesen habe. Und möchte auch eher über die Person und gar nicht so sehr um den Mord sprechen. Und von daher ist es vielleicht für denjenigen, der einfach nur Prozessfakten und Details zum Tathergang hören will, vielleicht
juristische Finessen.
Genau. Vielleicht ist es dann nicht das Richtige, ja, aber es ist halt hier Crime Stories von Zart und Bitter und wir reden halt so, wie wir meinen,
ja,
das besprechen zu wollen. Also, Walter Sedlmayr, in München geboren, 1926.
Ja.
Und ist 64 Jahre alt geworden und war jahrzehntelang.
Ist der wirklich 64 Jahre alt geworden?
Ja. Warum? Gibt's
ja gar
warum?
Nicht. Rudolf Mooshammer ist auch 64 geworden.
Auch 64,
ja,
genau.
Ja.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
15 Jahre später dann im gleichen Alter gestorben.
Ja. Ja.
Und ja, er war Theaterschauspieler sein Leben lang, hat 25 Jahre am Münchner Kammerspielhaus oder Münchner Kammerspiele, mhm, heißt das, glaube ich, hatte da aber nie eine Hauptrolle gehabt. Immer nur Nebenrollen. Und
also war er gar nicht so bekannt, oder?
Ja, so fing er halt an.
So,
ist
ja,
hat 25 Jahre da dem treu geblieben und ist aber dann auch so ins Fernsehen und Filme.
Also ein ganz normaler Bühnenschauspieler, der da quasi so malocht hat.
Ja, genau.
Also jetzt nichts Besonderes, kein Star und so erstmal.
Erstmal nicht, überhaupt nicht. Das fing dann so in den 50er, 60ern an mit Nebenrollen in kleinen Heimatfilmen, hat aber mit den Stars gespielt. Lieselotte Pulver, Heinz Rühmann.
Ja.
Also die größten deutschen Stars kannte er dann auch und hat in Filmen die Nebenrollen gut besetzt. Und was ganz interessant ist, 1971 war er auch in einer Straftat verwickelt in Anführungszeichen. Er hatte damit absolut nichts zu tun, aber er war in einen relativ bekannten Diebstahl verwickelt und das hat, er braucht auch relativ lange, um da wieder seine Reputation wiederherzustellen, weil er auch sogar in Untersuchungshaft war und
ja,
auch als Verdächtiger galt.
Ja.
Aber das hat auch seine Berühmtheit noch etwas.
Was war das für ein Diebstahl?
Ja, erzähle ich genau. Und zwar wurde 1971 ein bedeutendes Kunstwerk aus einer Schlosskapelle. Das Schloss heißt Blutenburg, sagt uns jetzt nichts, aber in Bayern oder im Großraum München ist das schon ein bekanntes Schloss. Und aus dieser Schlosskapelle wurde eine Marienfigur entwendet, unter anderem. Und irgendwie von 1450 oder so und zur Spätgotik oder Spätromantik, Entschuldigung, ich habe jetzt die Kunstepoche nicht parat, zählte das aber als ein sehr bedeutendes Kunstwerk. Ja. Also ein richtiger Kunstraub. Und derjenige, der die Figur entwendet hat, der kannte Sedlmayr vom, wo lernt man sich in München kennen?
Theater.
Nee, jetzt allgemeiner, nicht in der Kunstszene.
Oktoberfest.
Genau.
Okay.
Da hatten die sich mal kennengelernt, ja. Und Sedlmayr hat auch selber mit Antiquitäten gehandelt.
Dazu muss man sagen, auf dem Oktoberfest, da ist es ja auch so ein Sehen und Gesehen werden, da trifft sich ja die ganze Münchner Prominenz.
Ja, das berühmte Käferzelt.
Genau, da also alles, was Rang und Namen hat, trifft sich auf dem Oktoberfest.
Fand aber jetzt 2 Jahre lang nicht statt. Oktoberfest. Also dieses Jahr findet es nicht statt und letztes Jahr auch nicht.
Ja, was
ist mir persönlich...
Uns interessiert das nicht, aber ich glaube, für München ist das echt schwierig, damit klarzukommen.
Ist ein Aushängeschild, viele verdienen da auch Geld dran.
Ja, und auch die Promis leiden darunter, weil die da... Ja, natürlich, weil die da nicht mehr ihre Plattform haben.
Werden nicht mehr gesehen.
Ja.
Promis leiden unter mangelnder...
Unter nicht gesehen werden. Ja, weil das ist ja damit...
Das Käferzelt dazu.
Damit verschwindet deren Marke. Ja, ist ja so. Als Promi bist du ja auch eine Marke.
Hast du
und wenn du weniger auftrittst, wird deine Marke plötzlich, die bröselt, die löst sich auf, verwässert. Ja.
Aber dass jetzt weniger Effenbergs im Oktoberfestzelt Käfer mit einem Bierglas in der Hand, kann ich mitleben. Muss auch Stefan Effenberg mitleben.
Ja, aber das irgendwann schlägt sich das in seinem Portemonnaie nieder. Auf jeden Fall, so ist das.
Okay. Ja. Gut, zurück zu diesem Diebstahl, also der Dieb, Schrägstrich die Diebe, das war mehr als einer, aber ein Haupttäter, kannten Sedlmayr und nach dem Diebstahl hat er ihn so gefragt, hey, ich habe hier so ein paar Umzugskartons, wo das Diebesgut drin ist, kann ich das bei dir und in einer…
Also der Dieb
hat
den Sedlmayr gefragt.
Ja, und in einer von seinen Wohnungen hat er gesagt, ja… Kannst du da reinstellen in den Keller, ist kein Problem.
Aber ganz kurz nur, wieso ist denn der Dieb irgendwie auf dem Promi-Käfer?
Promi nicht unbedingt.
Wieso hängt denn der ein Dieb, der sowas klaut, im Oktoberfestzelt ab?
Also erstens mal, du siehst ja nicht, das ist ein Dieb und der hat keine Möglichkeit, aufs Oktoberfestzelt zu gehen. Aber wir reden hier von 1971, da war der noch ein normaler, man kannte ihn zwar, den Walter Sedlmayr, aber er war jetzt kein... A-Prominent, der...
Der war da einfach trinken, ein bisschen Spaß haben. Und
die haben sich kennengelernt
Okay.
Und jedenfalls waren die dann auch so gut bekannt, befreundet, dass er ihn gefragt hat, kann ich hier ein paar Umzugskartons bei dir hinstellen? Und offenbar ist auch Walter Sedlmayr ein netter Typ gewesen und hat gesagt, kannst du machen, stört mich nicht, weil er wollte erstmal sein Diebesgut sicher lagern.
Ja.
Und... dieser Dieb hat aber dann irgendwann gemerkt, ich habe hier ein Problem. Ich habe zwar diese Kunstfigur geklaut, aber die ist auf dem Kunstmarkt, wo man die zu Geld machen könnte, so bekannt, das wird sehr schwer, da die quasi zu verkaufen.
Ja.
Und das war vielleicht damals auch noch ein bisschen schwieriger, das ins Ausland zu kriegen oder über Strohmänner das zu verkaufen, wie das vielleicht heute wäre oder über Scheinfirmen. Jedenfalls hat der sich gedacht, Mist, wie kriege ich diese Figur los, wie kann ich die zu Geld machen und hat einfach quasi über einen Anwalt.
Ohne dass der andere sich der Hehlerei strafbar macht.
Genau.
So ist es ja eigentlich.
Ja.
Weil wenn einer Diebesgut ankauft, ist er Hehler, sitzt er mit in der
Ja und dann bei so einem Kunstwerk sagt dann wahrscheinlich auch der Richter, das ist doch klar, dass das,
genau,
hier, das ist
eine
doch
eine Gutgläubigkeit.
Stand überall in der Presse und so weiter, Kunstraub in München.
Da kann keine Gutgläubigkeit mehr unterstellt werden.
Jedenfalls hat der sich gedacht, ich verkaufe die einfach dem bayerischen Land zurück und schalte dafür einen Anwalt so als Mittelsmann ein. Der Anwalt soll quasi der Staatskanzlei irgendwie sagen, ja, dieses Ding wurde geklaut von einem Mandanten, der hätte gern Geld dafür, dann gibt er das zurück. So hat der sich das vorgestellt.
Was für eine schwachsinnige Idee, oder?
komfortabel eigentlich.
Ey, ja, aber ich meine, wie bescheuert ist das denn?
Es hat ja auch nicht funktioniert.
Hey Leute, ich habe es geklaut. Ich verkaufe euch das wieder zurück. Habt ihr Bock?
Ja, so ungefähr.
Ja, coole Idee, ja. Super.
Aber das ist ja, das gibt es ja heutzutage auch, Erpressung, gerade so im IT-Bereich. Hier, ich habe deine Daten gestohlen, gehackt, was auch immer, du bist blockiert, gib mir Geld, dann hast du wieder den Zugang dazu. Letztendlich, oder irgendwelche Steuerfahnder-CDs mit Daten drauf. Sind ja auch irgendwelche Deals von Kriminellen mit dem Staat. Naja, jedenfalls, das hat auch nicht besonders gut geklappt. Und den Anwalt, den er da eingeschaltet hat, so als Mittelsmann, das war Klaus von Schirach.
Ja.
Schon mal gehört den Namen?
Ja, das ist vermutlich der Vater von Ferdinand von Schirach.
Ja, so
diesen bekannten Strafrechtsautoren.
Ja. Na, soweit ich das gelesen habe, ist das der Cousin.
Ah, okay.
Also die ganze Familie von Schirach.
Sind alles Juristen oder was?
Sehr viele wohl. Aber wenn man da in die Familiengeschichte noch weiter zurückgeht, so Drittes Reich, da gab es ja einen, der gehörte zur NS-Elite. Da leidet das er ja auch.
Genau, das war drunter. Der Vater, glaube ich sogar.
Ne? Ja, sein Opa.
Ach so.
Soweit.
Der Opa. Aber irgendwie, das habe ich auch mal bei Lanz oder so, dass der kurz darüber geredet hat, dass, glaube ich, sein Vater oder sein Opa, ich glaube, es war aber sein Vater.
Ja?
Oder? Nee, das kann nicht sein.
Ja, wieso? Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber ja, ich meine nee, auch, nee,
das muss der Opa gewesen sein, weil der Krieg ist ja auch schon wieder
80 Jahre her.
80 Jahre her.
Ja. Naja.
Ja.
Jedenfalls hat es nicht funktioniert mit diesem Deal mit der Staatsanwaltschaft.
Hätte ich aber auch vorher
dir sagen können.
Hätte ich ihn beraten können, wird schwierig.
Ja.
Ja.
Und
ist wahrscheinlich, also entweder es klappt nicht, die steigen nicht drauf ein, oder sie nehmen ihn halt hops bei der Übergabe.
Ja.
Wie ist es denn gelaufen?
Ich weiß nur, dass es nicht geklappt hat und er wurde dann verhaftet.
Ja.
Die Polizei hatte ihn aber auch schon so ein bisschen im Visier. Irgendwie haben die sich gedacht, der könnte damit was zu tun haben.
Ja.
Und als er dann verhaftet wurde, hat er den Sedlmayr angerufen und hat gesagt, ich bin hier verhaftet worden wegen einer Geschichte und diese Umzugskartons, da ist das Diebesgut drin.
Ja.
Und da war der total überrascht und geschockt und dann hat der zu ihm auch gesagt, ja, aber keine Sorge, ich lasse das abholen von einer Bekannten, dein Name wird nicht erwähnt, weil du bist ja auch ein bisschen bekannter und so, ich hau dich da nicht in die Pfanne, du wusstest ja auch nichts davon.
Ja.
Und da hat er gesagt, gut, bin ich mit einverstanden und die Sachen wurden dann auch abgeholt von einer Freundin von diesem Dieb. Und er hat aber bei der Polizei trotzdem gesagt, der Sedlmayr, der hat mich dazu angestiftet und der wollte das haben. Er ist ja auch selber Kunsthändler.
Der Sedlmayr.
Genau, das hat der Dieb behauptet.
Ja.
Er hat behauptet, dass der ihn, der hat Kunst gesammelt.
Ja.
Aber der hat behauptet, er hätte ihn angestiftet, diese Figur zu klauen oder diese Figuren zu klauen.
Okay.
Und dann haben die den auch erstmal in Untersuchungshaft gesteckt und haben sich das alles angeguckt, was er da hat. Und das hat auch relativ lange gedauert, 2 Jahre bis da alle Vorwürfe auch vom Tisch waren und er auch gesellschaftlich dann wieder, also hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun gehabt, war halt eine blöde Verkettung, dass er da seine Hilfe angeboten hat. Aber seitdem war er dann halt dadurch auch ein bisschen bekannter geworden. Das ging dann natürlich in München durch die Presse. Und
gar nicht schlecht eigentlich. Ne?
Ja.
Für so einen Schauspieler, dass man mal in so einem Kunstraub involviert war, aber dann gut auch wieder rauskommt.
Ja, pass auf, du sagst genau das Richtige. Er hat dadurch einen Polizisten kennengelernt, der hieß Hans Lindinger.
Ja.
Der war mit dieser Untersuchung betreut und der Walter Sedlmayr war beeindruckt von dem. Der hat gedacht, das ist ein Typ, der ist korrekt, so ein richtig unbestechlicher Beamter mit einem klaren Blick und als später Walter Sedlmayr in seinen schauspielerischen Rollen mal einen Polizisten gespielt hat, oder öfters, hat er immer diesen Typen so als Vorbild genommen.
Und hat den sich versucht, an ihm orientiert.
Genau, genau. Ja. Das ist so der typische Polizist, wie ich ihn sehe und also als streng und korrekt, aber wahrscheinlich auch clever genug, um dann halt auch zu erkennen, dass der damit nichts zu tun hatte. Ja, aber zurück zu ihm. Er wurde, wie ich das gesagt habe, durch diesen Fall etwas berühmter und später kam dann auch sein schauspielerischer Durchbruch und er gehörte zum Beispiel auch zu dem Stammschauspieler-Umfeld, was der Werner Fassbinder gerne in seine Filme genommen hat. Und später kamen dann auch so Sachen dazu, Serien, Polizeiinspektion 1 war eine Serie, die lange lief, Münchner Geschichten, also aber immer so das Bayerische, er hatte immer bayerische Rollen.
Ja.
Und aber, weil viele auch in ganz Deutschland gucken sich gerne so Serien an.
Aus Bayern.
Ja, oder regionale Serien. Ne? Es gibt ja auch, was weiß ich, irgendwelche Serien aus Köln, die überall geguckt werden, ja, oder von der Nordsee. Ne? Und so war das dann auch.
Da gibt's ja in Bayern gibt es ja irgendwie die Alpencops oder so ein Scheiß.
Ja, ja, genau.
Wo die dann
genau
irgendwie immer auf so einer Hütte sitzen.
Aber damals war das neu, dass ja es dann sowas gab. Ja. Wir sind ja immer noch hier Anfang der 80er.
Ja.
Und der hat sogar sowas gemacht, was man heute so als Stand-up-Comedy bezeichnen könnte.
Okay.
Der war einmal im Jahr auf jeden Fall, vielleicht sogar noch öfters, war der auf so einer speziellen Veranstaltung, irgendwie so eine Art Sauffest der CSU. CSU ist ja Bayern,
ja, ja.
Wo er so eine ironische Rede immer gehalten hat. Das ja gehörte quasi zum Programm. Das ja hat er jahrelang gemacht. So quasi den Politikern die Leviten gelesen.
Ja.
Also schon so eine Art Stand-up-Programm Anfang
so
der 80er.
Roasten nennt man das.
Absolut, absolut. Ja. Kann man als solches bezeichnen.
So der Vorgänger vom Roasten. Ne?
Ja, der hat die Politiker verarscht. Ja. Ne? Und also der war dann auch in Talkshows zu Gast. Der war Werbegesicht für Paulaner Weißbier.
Ja.
Hatte wirklich tolle Werbedeals gehabt. Und das war der auf der einen Seite kann man sagen, ja, der Stereotyp, auch ein bisschen vielleicht schablonenhaft, der Weißbier trinkende Bayer in der Tracht.
Ja.
Aber er hat das halt so komplett mit sich ausgefüllt. Und hat das auch gelebt.
Ich habe jetzt mal hier so ein Bild gegoogelt und muss sagen, der sieht auch aus wie so ein ganz normaler, gewöhnlicher Bayer. Ne?
Genau, so eine Halbglatze, genau, so ein Schnurrbart.
So, ja, genau.
Also so bürgerliche Tracht oder sowas in der Richtung.
Also ist jetzt nicht so ein Johnny Depp-Typ oder so. Ne? Also oder irgendwie, keine Ahnung.
Also es sind ihm jetzt keine, die Herzen sind ihm nicht zugeflogen, aber
ist jetzt nicht so
Respekt,
der geile Glamour Brad Pitt Hollywood-Typ, sondern eher so ein originales, biederes, bayerisches.
Genau.
So ein bayerischer
Schauspiel. So wollte er auch
aber so wollten die Leute ihn wahrscheinlich auch, ne? Fanden die damals cool.
Mhm.
Weil so ein bisschen so aus dem echten, der hat so wahrscheinlich das echte Leben wieder gespiegelt in
ja
seinem.
Aber sowas wollen die Leute ja heute auch noch.
Stimmt.
Hier Stefan Mross, kennst du den?
Ja.
Dieser Trompeter.
Ja.
Kennst du?
Nee, kenn ich nicht. Aber,
echt nicht?
Ja, aber ich will das.
Hansi Hinterseher, kennst du den? Oder Florian Silbereisen.
Ja, den kenne ich.
Das sind doch biedere.
Überhaupt nicht. Florian Silbereisen ist so ein super schöner Mann, den alle Frauen toll finden und so. So ein Sunny Boy.
Okay.
Ja, der ist Traumschiff-Captain und so.
Und das ist für dich eher so der Johnny Depp-Typ oder was?
Schon eher, ja. Ja gut, jetzt nicht vom Schauspieler.
Du kriegst richtig Glänzen in den Augen,
nein,
wenn du von Silbereisen sprichst.
Ich finde den total beschissen. Aber ich will den nur, das kannst du ja wohl nicht ansatzweise mit Walter Siedelmeier vergleichen.
Aber klar, der ist halt einfach nur älter.
Hm.
Was meinst du, wie Florian Silbereisen in 40 Jahren aussieht? Genauso.
Niemals.
Nur weil der ein Helene Fischer-Tattoo hat oder was?
Ja, der wird immer so bleiben. Mit ein paar mehr Falten.
Ja, okay.
Ja.
Aber diese Schauspieler, die eine gewisse Romantik und Idylle auch vielleicht ein bisschen Dinge vereinfachen. Einfache
ja
Geschichten, Heimatfilme, Romantik, sowas. Und das hat er ja auf jeden Fall früher auch gemacht. Aber er hatte schauspielerisch schon was drauf gehabt, muss man dazu
okay
auch noch sagen. Jedenfalls, der Mann, der hat es zu einem richtig beträchtlichen Vermögen geschafft. Also nicht nur durch seine Schauspielerei und so diese Werbeeinnahmen. Nee, der hat, hat auch ein paar Sachen geerbt, ja, aber er war im Immobiliengeschäft, er war im Antiquitätenhandel, der hatte eine super fette Gaststätte gehabt zum Sedlmayr, direkt am Viktualienmarkt, ein dickes Teil. Also der war mehrfacher Millionär. Der gehörte dann schon zur A-Prominenz, kann man dann
sehr
schon
krass
sagen. Ja. Und
also hat auch mit seiner Marke dann Geld verdient, mit dass
ja,
er einfach Sedlmayr.
Genau. Die Gaststätte zum Sedlmayr war ein Hotspot.
Mhm.
Und er hatte auch einen Privatsekretär, der seine Geschäfte für ihn so ein bisschen miterledigt hat und hatte auch einen Ziehsohn. Ziehsohn klingt so ein bisschen, also es war nicht sein richtiger Sohn, aber er hat sich um ihn gekümmert, hat ihm auch Aufgaben gegeben und Verantwortung, weil diese Immobiliengeschäfte hatte dann wahrscheinlich auch Geschäfte für ihn geführt und der Privatsekretär war dann halt eher so derjenige, der nach dem Rechten geguckt hat etc. Ja, so viel zu ihm, aber was ist denn dann jetzt passiert?
Ja eben, was,
Wo ist denn dann das Verbrechen? Ja, wir schreiben jetzt den 15. Juli 1990.
Ja.
Und an diesem Tag hat der Privatsekretär ihn tot in seiner Wohnung gefunden, morgens.
Ja.
Und er war an ein Bett gefesselt, wurde mit mehreren Messerstichen im Bauchbereich, Nierengegend und Hals schwer verletzt und dann schlussendlich mit einem Hammer erschlagen.
Mhm.
Und das war dann für die Presse war das ein Riesending, ne, dass da ein berühmter Münchner Schauspieler auf erschreckende Weise brutal ermordet wurde und durch diese Ermittlungen, die Polizei dann geführt hat, dann hat auch die Öffentlichkeit mehr von seinem Privatleben erfahren, beziehungsweise überhaupt dann mal was von seinem Privatleben erfahren, weil
diese Nachricht vom Tod von Sedlmayr, die ging wahrscheinlich Deutschland war. Das,
ja.
War das jetzt nur regional
ein
Thema? Oder ging das auch über
Bild-Zeitung, die Bild-Zeitung? Das hat die Schlagzeilen beherrscht in Deutschland.
Okay, also auch über die Grenzen, die bayerischen Grenzen hinaus. Ja,
und,
das ist bei so Promi-Opfers, Opfern gerät die Polizei auch immer enorm unter Druck. Also dann hängen diese Journalisten an denen dran und dann stellen die immer weiter Fragen und die geraten dann unter sehr starken Druck, auch den Fall aufklären zu müssen und arbeiten dann natürlich immer auf Hochtouren und wollen Erfolge sehen.
Ja.
Das ist oft so bei diesen Promi-Opfern.
Und so war es hier auch. Also die Presse ist total durchgedreht, weil dann auch quasi durch die Ermittlungen rauskam, er hat ein Doppelleben geführt. Dieser Vorzeige-Bayer, dieser traditionelle urdeutsche Typ, den man da sich so vorstellt, war in Wirklichkeit ein Homosexueller.
Och,
und
krass.
Die waren ja
für damalige Verhältnis.
Ja.
Obwohl, wann ist das?
1990.
Naja, da war er eigentlich schon, könnte man ja schon sagen, na und?
Naja,
nee, ne?
Stefan, der erste homosexuelle Kuss im deutschen Fernsehen war in der Lindenstraße. Und das war vielleicht 2 Jahre vorher. Oder maximal 3 Jahre, wenn
und,
überhaupt.
Und das war ja auch schon Aufschrei.
Und das war auch.
Aufschrei.
Genau. Ich weiß nicht, wann gab es die...
Und dann in so einer CSU...
Umfeld.
In so einem Umfeld mit Bierchen und Saufen und Oktoberfest, kann ich mir auch vorstellen, für damals schwierig.
Und ich glaube, da gab es sogar noch irgendwelche rechtlichen Paragraphen aus irgendwelcher alten Zeit. Wann wurden die dann da abgeschafft?
Ach, der Schwulenparagraph ist, glaube ich, 76 oder 75 abgeschafft worden.
Ja, okay.
Also das war da, bis dahin war das ja irgendwie strafbar, ne?
Ja.
Und das war dann, damit war Ende.
Okay.
Aber es hat sich natürlich noch viel weiterentwickelt. Irgendwann hieß es so, ja, könnt ihr denn dieselben Rechte haben, die Ehepartner und sowas. Das hat sich dann erst im Laufe der Jahre entwickelt.
Aber denk mal so ein bisschen, klar, du und ich, wir denken, ja, wieso Schwule, wieso, was, ist doch okay, kann man doch nichts gegen haben. Aber Leute, die es sind, die können da vielleicht ganz andere Sachen erzählen. Geh doch mal durch Köln mit einem Mann Hand an Hand und du wirst vielleicht angeremmt oder komisch angeguckt. Oder, und das ist Köln. Eine offene Stadt, wo denkt man.
Das spielt keine Rolle mehr. Aber es war ja schon so, ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn ein Promi oder ein bekannter Politiker sich dazu, jetzt nicht mehr, aber so, was wann
1990.
War, wann war es das, das erste Mal, dass ein Politiker sich öffentlich geoutet
hat? Ja, das war Wovereit.
Wovereit, wann war das? 1900?
Nee, oder ich denke mal Westerwelle, das war noch vorher.
Ja.
Das war bekannt, dass der...
Genau, und da
ja,
haben...
2000
genau, und da haben ihn auch so viele davon abgeraten. Mach's nicht.
Ne? Ja.
Also es war immer noch ein Thema, das stimmt. Und das war schon in den 2000ern.
Ja.
Okay, auf jeden Fall 1990 ist und, das ein Thema gewesen.
Und dass dieser Mann ermordet wurde, das spielte bei der Presse gar nicht so die Rolle, sondern...
dass er schwul war.
Sein geheimes Sexleben, die Sexbeichte Sedlmayr und sowas. Darum ging's. Und das hat auch viele in der Öffentlichkeit oder auch die Ermittler, das hat die schon auch umgetrieben, dass es, dass die Presse sich mehr für sein Privatleben interessiert hat, als das, was da passiert ist und vor allem wer und warum. Und die Polizei hat auch am Tatort so Accessoires gefunden. So eine Lederpeitsche, irgendwelche Kondome, die da verteilt waren und noch andere, ich sag mal SM-Artikel.
Ja.
Und sowas ist dann halt auch irgendwie durchgesickert. Ne? So Sexakte Sedlmayr, Sadomaso Sedlmayr, was kommt noch alles ans Tageslicht,
ja.
Das perverse Geheimleben und so weiter. Ne? Das ist also richtig schäbig, kann man ja da schon sagen, wie da die Presse dann mit ihm umgegangen ist.
Mhm.
Und ja, die Ermittler haben sich dann auch erstmal so, weil für die war das gar nicht so unbekannt, dass Walter Sedlmayr schwul ist. Oder war. Die Polizei und die Ermittler, die wussten da schon, die hätten da schon eher das auch vermutet. Aber woher? Keine Ahnung. Jedenfalls hat sich dann die Ermittlung auch mal erstmal in die Richtung Stricherszene orientiert.
Ja.
Und die haben aber dann gemerkt, war, das ist eine ganz schön schwierige Ermittlungsarbeit und auch die Alibis zu überprüfen. Und die haben 50 unterschiedliche Sexualpartner ausfindig gemacht und befragt und haben dann festgestellt, also mit SM-Praktiken oder Fesselspielen hatte der überhaupt nichts zu tun. Das war eher so, ich sag mal, Blümchensex.
Ja. Ne?
Und haben dann schon gemerkt, dieser Tatort, der wurde inszeniert. Da wollte uns jemand auf eine falsche Fährte locken, so mit ans Bett gefesselt und diese Dinge, die da platziert wurden. Jedenfalls gab es dann da noch Hinweise auf irgendwie jemanden, der mit einer Mafia zu tun hat und der Hauptermittler, Namen erzähle ich gleich noch, aus einem bestimmten Grund, der ist dann sogar nach Kroatien gefahren und hat da so einen Typen verhört, der gesagt hat, ja, wir können uns darüber unterhalten, ich habe damit nichts zu tun und das hat dann den auch wirklich dann entlastet, also der Ermittler war sich dann auch sicher, nee, das hat damit nichts zu tun, aber dieser Privatsekretär, den er hat, der ist dann so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil die dann auch sehr früh schon festgestellt haben, dass der Privatsekretär das Testament gefälscht hat von Sedlmayr.
Okay.
Zu seinen Gunsten.
Mhm.
Und
dann hat er natürlich ein Motiv, ne?
Ja, aber so in der Befragung und in dem ganzen Kontext hat man dann auch glaubhaft gemerkt, ja, dieser Mann, dieser Privatsekretär, das war so ein, ich sag mal, so ein einfacher Typ. Jetzt, das war jetzt kein studierter irgendwas, sondern das war eher so ein, ich weiß jetzt nicht, ob der vorher arbeitslos war, aber der war eher arm.
Ja.
Und der hat quasi, nachdem er den Toten gefunden hat, hat er quasi gesagt, ich verliere jetzt meinen Job. Und der hat noch nicht mal im Testament irgendwas für mich.
Ja.
Ich muss da wenigstens jetzt noch irgendwie, quasi seine Felle davon schwimmen sehen, als er dann tot war. Der hatte ja gedacht, der könnte ja noch jahrelang als sein Privatsekretär arbeiten. Und
Also die Fälschung hatte er erst nach dem Tod.
Genau.
So.
Und das war
und das konnte man auch feststellen, dass das nach dem Tod die Fälschung
war. Das weiß ich nicht, aber das war alles so glaubhaft, was er gesagt
okay.
hat. Er hatte auch ein Alibi gehabt und sonst sprach da nichts dafür. Es gab keine anderen Spuren.
Ja.
Es gibt sogar noch so Videoaufnahmen von ihm, die zeigen ihm bei der Beerdigung von Sedlmayr, wo er auch ging und in der Presse stand natürlich schon, was verschweigt der Privatsekretär und so weiter, dass Teilnehmer von dieser Beerdigung dann ihn irgendwie ausgebuht haben oder Mörder gerufen haben, also auch eine krasse Vorverurteilung dann schon.
Ja.
Und ja, es stellte sich aber dann raus, er hat wirklich mit der Sache nichts zu tun, aber dieser Ziehsohn, den er da hatte,
okay.
der war schon etwas dubios. Und dieser dubiose
Ziehsohn. Ich sag nur so, ja. Es ist ja meist, man zieht dann immer irgendwelche Verdächtigen hinzu und meistens landet man dann doch im sehr engen Umfeld, ne? So ist es ja, also.
Da gibt's Statistiken auf jeden Fall.
Ja, ja, klar. Ne? Meistens ist es immer das engere Umfeld, was da involviert ist. Und nicht irgendwo der fremde Böse, der plötzlich ankommt. Aber erzähl weiter.
Ja, so war es hier auch. Also,
okay.
Er hatte diesen Ziehsohn. Auch schwierig. Wo kommt der her? Was ist das für einer? Also, die hatten wohl auch mal ein Verhältnis gehabt. Das ist aber schon sehr, sehr lange zurück.
Ja.
Und als das dann nicht mehr so eine Beziehung war, haben sie sich aber trotzdem irgendwie noch gesagt, hier, wir verstehen uns gut und ich habe ja auch keine Familie etc. Du bist jetzt hier mein Ziehsohn und ich übertrage dir auch so ein paar Aufgaben und Verantwortung, hier Geschäftsführer zum Sedlmayr, Immobilien in meinem Namen kaufen, verkaufen, irgendwie sowas in der Richtung. Und der Halbbruder von diesem Ziehsohn war dann auch da irgendwie so mit involviert. Aber dann hat er Immobiliengeschäfte getätigt, irgendwo in Spanien. Die haben dem Walter Sedlmayr...
Der Ziehsohn.
Genau.
Ja.
Das hat dem Walter Sedlmayr nicht gepasst.
Ja.
Weil da wurden irgendwelche alteingesessenen Mieter rausgeschoben, irgendwelche Älteren, wo er dann zu ihm gesagt hat, das kannst du hier nicht machen und schon gar nicht in meinem Namen. Wenn das rauskommt,
ja,
dann bin ich ja ruiniert und ich will auch nicht, dass hier sowas passiert.
Mhm.
Deswegen hast du jetzt nichts mehr mit diesen Immobiliengeschäften zu tun und Geschäftsführer zum Sedlmayr auch vorbei. Also man kann schon sagen, er hat mit ihm gebrochen.
Okay.
Und man konnte dann auch rausfinden, dass der noch kurz vorher mit dem telefoniert hat.
Mhm.
Und dann lässt das auch den Schluss zu, dass er ihn dann nochmal sagen wollte, hier, um sich dann nochmal zurückzuversichern. Oder er hat ihn gefragt, kann ich vorbeikommen? Ich will nochmal mit dir reden.
Mhm.
Und dann hat er ihn, es gab dann auch 1993 einen großen Indizienprozess, weil es gab nur Indizien, keine Beweise. Und
was ist mit DNA?
Weiß ich nicht, ob gab's die damals nicht, ne? Schon so,
ja, ja,
erhoben wurden,
genau,
die Spuren.
Genau, sonst hätten die das garantiert gemacht, aber ja. Das kann sein. Hm. Dass es damals diese DNA-Untersuchungen noch nicht so gut waren, dass man sich darauf verlassen konnte.
Ich weiß auch leider gar nicht so viel, was es dann für Indizien gab und wie der Prozess dann ablief. Nur so viel, 1993 hat dann der Richter zweimal lebenslänglich, einmal wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt,
ja,
bei diesem Ziehsohn Wolfgang Verlet und der Halbbruder Manfred Lauber. Ich sage die Namen extra, weil später haben die beiden, die wurden 2007 und 2008, trotz besonderer Schwere der Schuld, wurden die entlassen wegen guter Sozialprognose. Aber die haben dann erfolglos geklagt gegen irgendwelche Wikipedia-Einträge etc. Sie wollten nicht, dass sie im Klarnamen quasi da zu finden sind und mit diesem Fall in Verbindung gebracht werden. Aber da haben dann auch...
Heißt, dass wir hier auch noch eine Klage kriegen können?
Nein, die Gerichte haben das ja abgewiesen.
Ja.
Ganz klar haben die gesagt, dass es hat öffentliches Interesse und das steht hier vor diesem Schutz von den Namensrechten etc. Und die haben da sogar irgendwie in den USA geklagt und das war sogar in den USA in der Presse. Dadurch sind die sogar etwas bekannter geworden. Was ist das für ein Fall? Was sind das für Leute?
Ja, hätten sie besser mal die Finger
stillgehalten.
Ne?
Und jetzt kommt der Bogen zu deinem Fall. Der leitende Ermittler von der Münchner Mordkommission, das war der Wolfgang Wilfing, Wilfling, ja, so heißt er.
Stimmt, den Namen habe ich auch schon mal gehört.
Ja, und der hat dann 15 Jahre später auch deinen Fall als leitender Ermittler
untersucht.
Untersucht, genau.
Vielleicht
einer der bekanntesten Ermittler in Deutschland, der hat auch schon mehrere Bücher geschrieben. Ja, bitte?
Scheinbar ein ganz guter Ermittler.
Ja, nee, nicht nur scheinbar, sondern anscheinend.
Ja. Ja, ich will noch nicht so viel verraten. Ich wollte noch nicht so viel verraten.
Okay.
Vielleicht nochmal ganz kurz aus diesen beiden Tätern, die Sedlmayr umgebracht haben.
Ja.
Was machen die heute?
Keine Ahnung.
Ja?
Das Letzte, was bekannt war, ist, dass die halt diese Prozesse gegen die Namensnennung da angestrebt haben. Aber sonst ist da nichts bekannt.
Okay.
2008 kam dann der Ziehsohn aus dem Knast. Und ja, sieht man mal, selbst wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird.
Was ja eigentlich bedeutet, keine
Sicherheitsverwahrung,
Möglichkeit, genau, auch nach der Absitzung der Strafe keine Möglichkeit mehr rauszukommen aus dem Gefängnis, ist in vielen Fällen, dann kommt man dann doch nochmal raus.
Ja.
Also richtig, richtig für Ewigkeiten im Knast sitzen in Deutschland ist, glaube ich, fast unmöglich. Ne?
Ja, einer der längsten.
Also ich glaube, ich habe das.
Die von Gladbeck. Die Entführer von Gladbeck.
Ja, aber auch
das
selbst
war,
die kommen raus.
Ja, aber die waren schon sehr, sehr lange. Ne?
Ja, ich glaube über 20 Jahre oder so. Stimmt. Ja, aber so wie in Amerika ist es halt einfach nicht. Ne? Da sitzen die Leute ja wirklich, die sterben da dann im Knast. So, bis sie alt werden.
Ja.
Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ist auch eine Riesendiskussion. Wollen wir jetzt nicht drüber reden. Du willst, ja, interessanter Fall, Walter Sedlmayr. Ja. Es ist wirklich, ich habe da interessiert zugehört. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es ist schon merkwürdig.
Es gibt Parallelen.
Es gibt so krasse Parallelen, aber komisch. Ja. Einfach nur komisch. Ja, und
warte mal, bevor wir dazu kommen, gibt's noch einen kleinen Break und einen Song. Den habe ich rausgesucht, den machst du hier gleich bei Spotify an. Und zwar war der zu diesem Zeitpunkt die Nummer 1 in Deutschland. Und zwar irgendwie von Mai bis September oder so. Eins der Lieder, was am längsten überhaupt auf Platz 1 war. Und Walter Sedlmayr kannte das Lied mit Sicherheit, weil das lief im Radio, das lief einfach überall. Und jetzt hören wir von Matthias Reim seinen größten und einzigen Hit, der gar nicht so schlecht ist.
Ich lasse es mal kommentarlos stehen.
Das Lied ist gar nicht so schlecht. Das ist schon...
Ach du...
Also, Grönemeyer, was soll das? Ja, ist natürlich noch zwei Klassen besser. Aber für einen Schlagersong gar nicht so übel.
Ja, okay, vielleicht... Ja. Ich blende mal den Typen aus. Okay. Damit ich nicht direkt...
Trenne den Typ von seinem Werk.
Ich versuche den Typen mal auszublenden.
Okay.
Und versuche mich wirklich mal nur auf das Musikalische zu konzentrieren. Okay. Vielleicht...
Viel Erfolg dabei.
...schaffe ich doch noch mal Zugang zu diesem Song zu kriegen.
Okay. Und ich lieb dich, ich lieb dich nicht.
Zart und bitter, das harte Brett für richtige Mutterficker.
Ist das der passende Zwischenjingle für Crime Stories?
Nein, okay. Absolut nicht. Wir nehmen einen anderen. Okay.
Zart und bitter.
Finde ich krass.
Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
Finde ich heftig.
Zwei Männer, denen Harmonie über alles geht.
Ich mag dein süßes Kichern und auf der anderen Seite deine Verletzlichkeit.
Stefan und Micha.
Seit Tag 1 fasziniert mich dein strahlendes Lächeln und dass du mir gegenüber immer ehrlich bist.
Zart und bitter.
Möchtest du diese Rose annehmen?
Bin ich da nicht zu klein noch für?
Der Talk wird auch Ihnen auf der Zunge zergehen.
Ich finde es unbeschreiblich, ehrlich gesagt. Sprachlos.
Tja, sprachlos bin ich auch nach diesem Song, den du mir hier kredenzt hast. Ich habe es nicht geschafft, ihn irgendwie zu mögen.
Ich habe auch gemerkt.
Ich finde es furchtbar.
Ich habe auch gemerkt,
Matthias Reim, ich liebe dich. Ich krieg da Gänsehaut.
Im negativen Sinne.
Ja.
Ich habe auch gemerkt, dass der Song doch nicht so cool ist, wie ich gedacht habe. Aber hey, der ist von 1990, der hat, glaube ich, gepasst zu dem Crime-Fall, oder?
Ja, es war halt die Zeit damals.
Genau.
Ja.
Übrigens habe ich eben vergessen zu sagen, wie jetzt letztendlich die Todesursache war, weil ich habe ja nur gesagt, dass er mit Messerstichen verletzt wurde und an das Bett gefesselt war. Letztendlich war dann die Tatwaffe, war ein Hammer und er wurde damit erschlagen, also mit mehreren Schlägen gegen den Kopf ist er dann zu Tode gekommen und die Ermittler, die haben wirklich lange dran gearbeitet, die hatten sogar V-Männer in dem Umfeld von diesem Ziehsohn eingesetzt, um ihm da auf die Schliche zu kommen und unter anderem hat auch eine Freundin von ihm ausgesagt, die haben das Messer und diesen Hammer, das sind Gegenstände von mir. Später hat sie das zwar zurückgezogen, aber das war als Indiz trotzdem noch sehr.
Ach so, die haben dann also noch die Tatwaffen sogar gefunden.
Ja. Die lagen vor Ort, die Tatwaffen.
Und er ist dann quasi zu diesem Sedlmayr und hat ihn da einfach
Sedlmayr.
Sedlmayr und hat ihn einfach umgebracht, erschlagen, erstochen und dann im Nachhinein diesen Tatort inszeniert und ans Bett gefesselt.
Genau. Arglistig und heimtückisch.
Ja, ja.
Das waren das Opfer hatte auch keine Chance, sich zu wehren. Er kannte ihn, hat ihm aufgemacht. Vermutlich hat er gedacht, er wollte da jetzt nochmal mit ihm drüber sprechen und dann passiert das. Also
okay.
Schon ein heftiger Fall. Und er hat, das hat auch ein Rechtsmediziner hat gesagt, das war auch sehr schmerzhaft. Das war kein
schneller Tod.
Genau.
Schmerzloser, schneller Tod.
War es überhaupt nicht.
Tja. Traurig.
Ja.
Okay.
Aber so war's.
Ja, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Fall. Das ist der Fall Rudolf Mooshammer. Der ist ja auch nicht mehr unter uns. Und
sonst würden wir kaum über Crime darüber reden.
Ja, ich weiß nicht, ob dir Mooshammer bekannt ist. Ich beschreibe ihn nochmal kurz. Eigentlich war es nur ein Verkäufer ursprünglich. Ein Verkäufer von Mode. Ja,
also ich kenne ihn jetzt als Modezar.
Genau, er wird als schriller Modezar, ist er bekannt. Seine Bühne war auch das Oktoberfest. Er hat da geschunkelt und mit der Prominenz. Ein totales Münchner Original. Charmant, witzig, lief immer in so König Ludwig Klamotten rum. Deshalb nannten ihn auch viele so den ungekrönten König von München.
Aber und, was heißt, er war nur Verkäufer eigentlich?
Ja, da komme ich jetzt gleich zu. Ja. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen erstmal beschreiben, wie er aussah auch, damit wir ihn vor Augen haben. Ja. Totaler Paradiesvogel, hatte diese König Ludwig Klamotten an, so barocke Mode. Und
irgendwelche samtenen, langen.
Ja, und hatte auch so eine schwarze, wallende Perücke. Weißt, kennst du die Bilder?
Ja, das ist
so. Mit so zwei Locken, die ihm. Ich wusste gar nicht, ich kannte ihn nicht so gut und ich wusste auch gar nicht, dass es eine Perücke war.
Also, das ist eine richtig verrückte Frisur und er war ja auch immer sehr blass geschminkt und so.
Ja, und
also,
hatte so einen Strichbart.
Paradiesvogel.
Totaler Paradiesvogel. Dann diese wallenden, schwarzen Haare mit so.
Locken. Pomade drin oder sowas.
Ja, also ganz, ganz schräger Typ. Ja. Aber witzig, charmant und. Eigentlich ein ganz netter Typ. Mhm. Ja, die Leute mochten ihn. Vor allen Dingen die einfachen Leute mochten ihn. Auch dazu gleich noch mehr.
Ja, so richtig in der Münchner Prominenz ist er nicht so richtig angekommen.
Ja, ja. Ich glaube.
Die fanden ihn immer so ein bisschen.
Schräg, ne? So ein bisschen hat nicht reingepasst.
Ja.
Das kann sein. Er war auch mehr unter den Menschen, unter dem Volk, den einfachen.
Das heißt unter dem Volk?
Ja, nicht.
Das Volk ist ja besteht ja aus allen.
Ja, aber er war jetzt nicht so bei den so beliebt bei den Promis eigentlich, ja. Sondern seine Fans waren eher die einfachen Leute, ja. die stinknormalen Bürger. Mhm. Die fanden ihn wirklich toll. Und ja, ich wollte sagen, wo er eigentlich herkommt, wie er aufgewachsen ist, weil das habe ich ja gerade schon erwähnt. Was war er eigentlich? Wie ist er so geworden? Und er lebte auch, er ist 1940 geboren, war also auch in den 90ern, war sein Zeitalter, sein Jahrzehnt.
Ist er in München geboren?
In München geboren, ja, ja. 1940 ja. Und ist in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Und sein Vater hatte in einer Versicherung gearbeitet und war da sogar Direktor, also einen richtig hohen.
Ich denke, er ist in armen Verhältnissen aufgewachsen.
Ja, und der Vater hatte erst sehr gut verdient. Ja. Und dann hat er seinen Job verloren wegen Alkohol, ist in den Alkohol gerutscht und dann war die Familie bitterarm. Die Mutter arbeitete nicht. Sie wohnten in einer Wohnung, hatten Mietschulden. Dem Vater war es unangenehm, der hat die Familie verlassen, ist dann irgendwann obdachlos geworden und ist als Obdachloser gestorben.
Und der Vater von Rudolf Moser.
Der Vater von Rudolf Moser.
Der mal ein richtiger Bankdirektor war?
Genau. Der ist richtig ganz tief gefallen.
Okay.
Ist in den Alkohol, hat getrunken, ist dann, hat den Job verloren und dann ging das immer weiter.
Ja.
Und ja, die Familie, die hatte dann auch irgendwann Probleme mit dem Vater. Die haben sich teilweise vor dem auch, musste in eine andere Wohnung ziehen, um von dem wegzuziehen, weil der die auch bedroht hatte mit, ich bringe alle um und so. Und der Vater hat dann am Ende Selbstmord begangen. Und eine der guten und schönen Erinnerungen war ein Hund. Das hat ihm viel Kraft gegeben als kleines Kind. Und deshalb auch wahrscheinlich die Beziehung dann später zu seinem Hund Daisy, den er immer dabei hatte. Mhm. Und er hatte auch eine kleine Eisenbahn als Jugendlicher und die hat er mitgenommen. Bis später sogar noch, als er super bekannt war. Das kennt man doch aus den Bildern, wenn man so Mooshammer, ich weiß nicht, kannst du dich an die Bilder erinnern?
Ja,
seine
schon.
Wohnung und sein Haus.
Das jetzt nicht unbedingt.
Diese Villa, diese barocken Möbel und da stand dann diese Eisenbahn immer im Wohnzimmer.
Und was heißt, die hat er mitgenommen?
Die hat er mitgenommen, das war die Eisenbahn, die er als Kind hatte, so als Elfjähriger.
Aber die hat er jetzt nicht überall hin mitgenommen?
Die hat er überall hin mitgenommen, bis ins hohe Alter.
Wenn er auf Reisen war?
Nein,
oder
aber er hat die.
Er hat sie behalten.
Behalten, ja. Und die stand dann noch später in seinem Haus, auch als er Modezar war.
Ja.
Und ich will da jetzt auch gar nicht so genau überreden, das dauert sonst alles viel zu lange. Genau, aber was ist er dann geworden? Ja, dann hat er irgendwann, war ein flotter Typ, sah gut aus, war irgendwann 20 Jahre alt, ist von zu Hause ausgezogen, super ehrgeizig, fleißig und hat eine Ausbildung gemacht als Verkäufer, ganz normaler Verkäufer in einem Modegeschäft. Mhm. Ja. Und da hat sich dann irgendwann herausgestellt.
Weiß man, was das für ein Geschäft war? So ein Herrenausstatter
oder
sowas wie Karstadt?
So genau, weiß ich nicht jetzt welche, aber irgend so eine Kaufhauskette oder irgendwas. Ja. Und da hat er dann, ist schnell klar geworden, der kann unheimlich gut verkaufen. Der konnte die Leute bezirzen, war ein charmanter Typ, hat die Leute umlullt und hat immer weiter verkauft.
Also ein Top-Verkäufer.
Richtiger Star-Verkäufer.
Ja. Die Leute wollten zu ihm.
Die wollten bei ihm, also die haben da irgendwann, haben die gemerkt, der kann das so gut und wollten zu ihm und dann hat er irgendwann den Schritt gewagt und hat gesagt, hey Leute, ich mache das hier so cool, ich mache jetzt meinen eigenen Laden auf. Mhm. Und dann hat er in der Maximilianstraße,
Top-Adresse,
beste Adresse, seinen eigenen Laden eröffnet. Mhm. Und damals war er schon so ein bisschen bekannt. Und dann hat er das ganz groß aufgezogen.
Wann hat er den denn aufgemacht? Weißt du das?
Oh, das ist jetzt, also da erwische ich mich auf dem falschen Fuß. Wahrscheinlich in den 80ern, ja.
Okay.
Denke ich mal. Ja. Weil in den 90ern war er schon wahnsinnig bekannt. Das muss so in den 80ern gewesen sein.
Ja. Und wie hieß dann der Laden? Weißt du das?
Seine, oder vielleicht war es auch Geschäft. Vielleicht war es auch in den 70ern. Kann ich nicht. Ja, das Geschäft hieß
Rudis?
Mooshammer hieß das, glaube ich.
Einfach nur Mooshammer.
Ja, ja, ich glaube, das war Mooshammer. So wie, deshalb diese Parallelen zu dem anderen Fall, ne? Da bei dir hieß ja der.
Zum Sedlmeier.
Zum Sedlmeier, ne? Und seine hieß Mooshammer. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig, aber irgendwie so ein Name war das, glaube ich. Und diese Eröffnung war der total, war ein Riesen-Event. Da hat er dann so einen roten Teppich ausgelegt auf der Maximilianstraße, kam da in einer Kutsche vorgefahren, mit so einem Leopard an der Leine.
Echt?
Ja, total abgefahren.
Klingt ja nach Siegfried und Roy.
Ja, der hat sich total inszeniert. War ein Meister der Inszenierung. Mhm. Und das war auch sein Markenzeichner irgendwann. Ne? Und,
also einkaufen bei dem war ein Ereignis.
Absolutes Event. Der wurde dann immer bekannter und dann irgendwann kam richtige so Königin von Monaco, Prinzessin von Monaco kam und Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger hat
sich die wollten alle von ihm einen Marsanzug geschneidert bekommen.
Ich dachte eingecremt werden, weil du hier so, du schmierst so an deiner Brust.
Nee, das war also nicht gemeint.
Ach so.
Eingecremt werden wollte keiner von ihm. Also, er ist auf jeden Fall.
Also er war auch Schneider oder was?
Das ist genau der Punkt. Er war überhaupt war kein Schneider. Konnte der alles gar nicht. Ja. Der hat einfach nur, die Leute wollten von ihm einen Maßanzug und der war gar kein Schneider.
Ja, und wer hat das dann gemessen?
Oh,
und
der hatte dann, hat sich ein bisschen, kannte er sich aus und hatte natürlich Leute, die für ihn auch gearbeitet haben. Okay. Er war einfach ein geiler Verkäufer, ein genialer Verkäufer.
Aber er hat dann nichts von der Stange verkauft, oder?
Nee.
So von wegen, hier, das ist ihr Maßanzug und das ist
Nee.
Konfektionsgröße.
Nein. Das wurde schon geschneidert.
Er war der Geschäftsführer und
aber er hatte auch Stangenanzüge, war alles, aber er war der Geschäftsführer, hatte natürlich Leute eingestellt, hat sich aber einfach generiert als einer, der alles kann. Und die Leute haben es ihm abgenommen. Mhm. War halt ein cooler Verkäufer, ein genialer Verkäufer. Mhm. Und ein absolut genialer Marketing-Schritt war dann damals die sogenannte Mosi-Krawatte. Schon mal gehört?
Nee.
Mosi-Krawatten waren der Renner. Die gingen durch die ganze Welt.
Echt?
Alle wollten eine Mosi-Krawatte. Das sind diese goldenen, der hatte auch selber immer Krawatten an.
Ja.
Und alle wollten so eine Mosi-Krawatte haben.
Und was zeichnet die Mosi-Krawatte aus?
Die so schräg, schrill, bunt, gold und breit geschnitten und keine Ahnung.
Okay.
War einfach eine Mosi-Krawatte.
Und sein Logo war bestimmt auch da drauf, ne?
Ja, klar. Natürlich. Das war ja das Besondere.
Wie sah das aus? Weißt du das?
Weiß ich nicht. Müssen wir googeln. Aber interessante Frage, wie sahen die wirklich? Also ich habe da so mal ein paar Bilder gesehen, das waren meistens so goldene, ein bisschen exzentrische Krawatten und stand dann irgendwie auch Mooshammer drauf und war einfach ein...
Die waren bestimmt mega teuer, die
Krawatten. Ja, ich meine, wenn du Apple hörst, denkst du auch an den Apfel und denkst, geiler Computer. Gut, ist wahrscheinlich auch ein guter Computer, aber der hatte irgendwann eine Marke draus gemacht.
Ja.
Ja. Und du guckst gerade nach, oder was?
Das ist ein krasser Vergleich hier, den mit Apple zu vergleichen.
Nein, ich meinte nur die Markenbildung ist vergleichbar.
Ach so.
So dieses Markenbildungs-Ding. Das hatte der einfach gut hingekriegt, so wie andere Unternehmen auch. Und du guckst gerade nach einer Mosi-Krawatte, oder?
Ich wollte nur wissen, wie das Logo von ihm aussieht oder so.
Aber stand, glaube ich, einfach nur Mooshammer.
Ja, okay, ich find nichts. Erzähl weiter. Ich will
dazuhören. Und immer mit dabei, Hund Daisy mit Schleife. Ja. Schon mal gesehen?
Ja, natürlich.
Das war dieser...
Das ist ein Yorkshire Terrier.
Yorkshire Terrier, genau. So ein kleiner, süßer Yorkshire Terrier und hat ihn oben den Schleife reingemacht. Gehörte auch zur Markenbildung.
Ja.
Ja. Und,
aber er mochte ihn auch wirklich sehr. Ne?
Absolut. Er war Herz und eine Seele. Er hat ihn sogar im Testament erwähnt.
Okay.
Also später dann.
Erwähnt?
Ja, also der Hund begünstigt. Der Hund sollte was erben.
Stefan, erwähnen reicht nicht im Testament.
Ja, ne? Okay, alles klar. Begünstigt.
Ja.
Auf jeden Fall, genau. Also er verkaufte super und der Laden lief top und aus dem reinen Verkäufer wurde irgendwann die Marke Mooshammer und irgendwann hat er sein Geld gar nicht mehr über den Laden verdient, sondern einfach nur noch, dass er Mooshammer ist.
Ja. Und so Auftritte,
ist, ja,
Fernsehen.
Ja, so ist das ja. Und dann Auftritte, Fernsehen und so und dann bist du einfach, dann gehst du irgendwo hin und kriegst Geld. So ist das ja. So läuft das ja. Und sein Lebensinhalt war das Geschäft erstmal und er war ein sehr guter Geschäftsmann, hat gut verkauft, war aber auch eigentlich ein ziemlich grausamer Chef.
Echt?
Ja, hat man so, habe ich so,
hat man so rausgehört.
Hat man rausgehört und nachrecherchiert. Es gibt so eine Aussage von seinem Fahrer, dass er einmal an einem schlechten Tag seine ganze Belegschaft einfach rausgeschmissen hat. Ihr seid alle entlassen, weil die irgendwie nicht genug Geld verdient haben. Also ein richtig harter, asozialer Chef auch. Aber gut, passt halt zusammen zu einem guten Geschäftsmann. Ne? Er hat immer gesagt, wer ein guter Geschäftsmann ist, darf kein guter Chef sein. Oh. Muss böse zu den Leuten sein. Er erinnert mich auch ein bisschen an Elon Musk. Ich habe eine Elon Musk-Biografie gelesen, ähnlich. Auch eher grausamer Chef teilweise.
Wie viele Seiten hast du von der Biografie
gelesen? Alles gelesen.
Wirklich?
Natürlich.
Du hast noch nie ein Buch komplett zu Ende gelesen.
Natürlich. Alles gelesen und auch Elon Musk, unheimlich erfolgreich, fliegt mit Raketen zum Mars, jetzt noch nicht, aber bringt, glaube ich, jede Woche eine Rakete in den Weltraum und Satelliten und so ein Unternehmen aufzubauen, da muss er halt auch wahrscheinlich echt ein grausamer Chef sein. Irgendwie wirklich? Die Leute arbeiten alle 70, 80 Stunden und wenn sie irgendwie mal sagen, ich will Urlaub machen, werden sie direkt entlassen.
Aber diese Verehrung von Elon Musk, das finde ich schon...
Ich verehre den überhaupt nicht.
Schon,
ich finde den so.
Ja, aber viele verehren ihn.
Ja.
Frank Thelen zum Beispiel, dein Kumpel.
Ja, ey. Aber...
warum lädst du den eigentlich nicht mal in die Sendung ein?
Kann ich aber demnächst mal nachfragen, aber ich weiß jetzt nicht.
Da reden wir über Business.
Es ist jetzt nicht mal, jemand ist mein Kumpel. Ich habe früher mit dem abgehangen mal eine Zeit lang.
Ja,
ich verfolge halt seinen Karriereweg und beobachte.
Würdest du ihn nicht als Kumpel bezeichnen?
Also im Moment, wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr.
Ja, okay.
Ist das ein Kumpel?
Ja, also mit dem du damals, früher abgehangen
Ja, hast. Damals waren wir Kumpels, doch.
Okay.
Und ich muss auch sagen, das war echt lustig mit ihm.
Ja.
Also der war irgendwie ganz witzig.
Aber wir können ihm ja mal unsere Gründeridee vorstellen hier live in der Sendung.
Aber dieses Vergöttern von Elon Musk und
vielleicht will der investieren in Start und
Twitter. Ich finde, der sollte Stefan, das auch mal... Bitte?
Wir sind doch eine Marke.
Ja.
Vielleicht würde er investieren in uns.
Kann ich ja mal fragen. Ja. Ich schicke jetzt bald mal eine Mail raus. Und
Konzept brauchen wir nicht. Wir sind
was
halt
heißt
eine
ihr
Marke.
Mail? Ich rufe den an, Mann. Ich habe doch die Nummer von ihm. Ich rufe den an und sage, hey, investier mal in Zart und Bitter.
Wir brauchen 10.000 Euro.
Wir brauchen 10.000 Euro, ja. Und dann senden wir jeden Tag eine Folge.
Ja,
gut. Ja, ich frage auf jeden Fall mal nach. Okay, wo war ich stehen geblieben? Genau.
Er war eine Marke, wie Elon Musk.
Er war eine Marke und auch so eine Art Menschenfänger und vor allen Dingen die einfachen Leute liebten ihn, unter anderem auch sogar die Obdachlosen liebten ihn.
Mhm.
Dazu gleich mehr.
Okay. Warum nicht jetzt?
Weil jetzt nochmal wichtig zu dem Fall, was ist eigentlich passiert? Ich will jetzt mal in den Fall einsteigen.
Ja, bitte. Ja?
So, 2005, der Mosama hatte ja einen Fahrer. Und der fuhr ihn schon seit 11 Jahren von A nach B.
Mhm.
Ja, der hatte diesen Rolls Royce, kennst du ja wahrscheinlich von den Bildern. Der hatte so einen total prunkvollen Rolls Royce, damit ist er überall hingefahren.
Ich weiß, dass er Rolls Royce gefahren
genau,
hat, aber ich kenne ihn jetzt nicht so von irgendwelchen Bildern, keine Ahnung.
Ja, ist auch egal. Er hatte ein prunkvolles Auto, ein Rolls Royce und einen Fahrer, der hat ihn überall hingefahren. Und irgendwann kam er am 14. Januar kam der Fahrer zu ihm morgens ans Haus, wollte ihn abholen. Die Türe stand offen, er ging die Wendeltreppe hoch und dort lag er und um ihn rum geschlungen ein Kabel um den Hals. Er lag da tot. Und in der Ecke, der Einzige, der es hätte sehen können, wäre der Hund Daisy gewesen. Der saß da, völlig verschreckt, der Hund, aber war natürlich kein Zeuge. Und dann war erstmal die Frage, ja, was ist passiert? Mord, Selbstmord, Unfall, was ist passiert? Konnte man überhaupt noch nicht einschätzen.
Was, Selbstmord konnte man doch wahrscheinlich direkt ausschließen, oder?
Naja, mit einem Kabel kann man ja auch sich irgendwie umgebracht haben und so, aber...
Okay.
Du hast recht, ja. Wurde auch relativ
das
schnell...
Das sah schon nicht
ja, wurde auch relativ ja. schnell ja. ausgeschlossen. Das konnte man dann relativ schnell ausschließen. Und was man rausbekommen hatte, war erstmal, was offensichtlich war, der war vorher abends noch essen in einem Restaurant. Weiß man sogar, er hat irgendwie, das Restaurant hieß irgendwie Villa Romana, war ja irgendwie sein Stammrestaurant.
Okay.
Hat Baby Steinbutt mit Creme Caramel gegessen, habe ich mir ja aufgeschrieben. Vielleicht ist jetzt nicht wichtig für den Fall, aber ich dachte...
Fisch mit Karamellsoße?
Ja, Baby Steinbutt mit Creme Caramel. So erfahren wir mal, was Mosheimer gegessen hat. Auch
interessant. Möchte ich aber nicht nachessen.
Seine letzte, seine Henkersmahlzeit.
Das möchte ich aber nicht nachessen.
Rührt ja lecker an.
Hm? Naja.
Und dann ist er nach Hause gefahren und mehr weiß man nicht. Ende.
Mhm.
Und jetzt steht die Polizei da und was man noch gesehen hat in das Haus, also nochmal zum Tatort, alles war so unangerührt, nichts durchwühlt, keine Schubladen aufgerissen. Das Einzige, was man da gesehen hat, war diesen ermordeten oder den umgebrachten, vielleicht auch Selbstmord, wusste man ja da noch nicht, Mooshammer und eine DVD auf der Kommode, eine Porno-DVD.
Mhm.
So, mehr war da nicht zu sehen.
Also es gab keine Einbruchsspuren, es gab keine...
Nein, keine Einbruchsspuren.
Nichts wurde durchwühlt nichts. Oder so?
Nein. Und dann stand die Polizei, was passiert? Ne?
Ja.
Und dann haben die sich gedacht, Ja, auch wie bei diesem Sendelmeier-Fall, die Polizei stand unter unfassbarem Druck. Der Medienansturm, was hat die Polizei, die Mordkommission berichtet, hat mich so in der Form
überwältigt.
Überwältigend. Ja. Hat alles in den Schatten gestellt, was sie sich überhaupt vorstellen konnten. Also das war ein unglaublicher Druck auch, der auf der Mordkommission lastete, den Fall jetzt aufklären zu müssen. Und wer war der Mörder? Kannte der Mörder Mooshammer? Kannte er ihn nicht? Was ist passiert? Ja, dann durchleuchtete man erstmal das Umfeld. Ja, wer hätte es gewesen sein können? Er hatte einen riesigen Bekanntenkreis und es gab viele, die Motive hätten haben können. Ja.
Wieso gab es viele, die Motive?
Ja, zum Beispiel der Arzt. Ja, der hatte jetzt vielleicht nicht Motiv, aber er hätte in Frage kommen können. Der Hausarzt, der kam jeden Morgen, der kam auch an diesem Morgen dahin.
Jeden Morgen?
Jeden Morgen, und um Mooshammer eine sogenannte Vitaminspritzel zu geben. Ja. Mooshammer hat immer gesagt, oh, komm vorbei, bring mir wieder mal ein Spritzel. Und der wollte immer seinen Spritzel haben. Und dann hat er ihm immer seine Vitaminspritzer gegeben. Und Mooshammer war unfassbar misstrauisch. Der traute niemanden. Ach. Unglaublich misstrauisch. Er traute niemanden. Er dachte die ganze Zeit, alle wollen nur an sein Geld. Und auch den Arzt hat er immer dreimal gefragt, was ziehst du da auf? Hat immer genau geguckt, was er da aufzieht, wie viel er aufzieht, ne? Weil wer weiß, vielleicht will er mich ja umbringen. Also auch der Arzt war natürlich erstmal im Fokus.
Der Arzt war im Fokus?
Erstmal natürlich. Alle mussten erstmal durchleuchtet werden, was er hätte ihn ja...
mit einem Kabel erwürgen können.
Ja, nicht, aber man guckte erstmal hin, er hatte Kontakt zu ihm und so, aber der Arzt fiel dann auch ziemlich schnell.
Aber war runter. Das nicht auch so, dass da viele Bekannte und auch die Ermittler gesagt, dass das ziemlich schnell klar war, in welche Richtung
Nein,
das ging?
Nein, überhaupt nicht. Erstmal, ja, doch, aber erstmal...
Ich habe nämlich auch mal ein bisschen in eine Doku reingeguckt.
Ja, erzähle ich gleich was zu, aber erstmal war es tatsächlich so, dass die nicht wussten, wer es ist und haben das Umfeld abgesteckt. Und dann haben die sogar noch...
Ja, irgendwo muss man ja anfangen.
Am selben Tag... Tag, weil man bei so einer Mordermittlung sind die ersten Stunden immer die wichtigsten. Und da muss ganz, ganz viel schnell passieren. Sonst fangen an, die Leute sich darauf vorzubereiten und man kann die nicht mehr so überraschen. Auch die Verdächtigen und auch der Fahrer von ihm, der ihn ja 11 Jahre lang gefahren hat, wurde sofort
in die Mangel genommen.
In die Mangel genommen. Und haarklein wurde gefragt, was der an dem Abend gemacht hat, weil der hatte nämlich wirklich ein Motiv. Im Testament wurde er bedacht mit einer Wohnung, einer kompletten Wohnung. Im Falle des Todes sollte er eine Wohnung kriegen und sogar noch eine lebenslange Apanage.
Eine was?
Lebenslange Apanage, das ist so eine lebenslange Rente.
Kannte ich gar nicht, die Bezeichnung.
Ja, habe ich auch das erste Mal gehört.
Okay. Aber was ist das direkt mal raus?
Ja, warum nicht?
Ja, okay.
Das Wort ist doch cool.
Aber wo sollte das Geld dann herkommen? Von seinem Vermögen, von Mosis
Vermögen.
Ja, ja
klar, der hat ja Millionen. Der hatte Millionen. Und der hat dann gesagt, wenn ich sterbe, kriegt auch mein Fahrer. Und das war natürlich Motiv. Also, wenn du den umbringst, hast du eine Wohnung und eine lebenslange Apanage.
Weil der Fahrer das Testament kannte.
Der Fahrer wusste das, dass der das kriegt. Der wusste, dass er im Testament so... das hat der Mooshammer ihm auch gesagt.
Aber er ist auch so misstrauisch und so vorsichtig. Warum erzählt er dann, was in seinem Testament drin steht? Das liegt ja auch nicht irgendwo im Küchentisch rum.
Okay, Moment, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob er das ihm erzählt hat. Aber es war so.
Ja, wenn das im Testament drin steht, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein Motiv.
Ich kann mir vorstellen, dass Mooshammer ihm das mal irgendwann gesagt hat. Wenn nicht, auch egal. Es ist so.
Allein der Fakt, dass das in dem Testament steht.
Allein, dass es in dem Testament steht. Ob er es jetzt ihm gesagt hat oder nicht, das ist doch egal für die Polizei. Die sieht erstmal, der steht im Testament und hat ein Motiv. Mhm. Hätte eins haben können.
Ja.
Wenn er es gewusst hätte.
Ja.
Also das ist doch schon mal für eine Polizei ein
Motiv. Ja, sicher. So. Das klingt aber anders.
Okay. Ja, okay. Es ist auf jeden Fall ein Motiv. Mhm. Und er wurde komplett auseinandergenommen und die Polizei hatte auch schnell ein Bauchgefühl, ich glaube, der ist es nicht. Mhm. Dann sind die weitergegangen in die Obdachlosen-Szene. Ja, und da muss ich jetzt auch nochmal was zu erzählen, das ist wichtig. Mhm. Mooshammer, sein Vater ist ja am Ende Obdachloser geworden. Und er hatte da dieses Gefühl, er muss diesen Menschen helfen, weil er auch selber das so schlimm erlebt hatte und auch so nah dran war an der Obdachlosigkeit. Und er hat sich wahnsinnig engagiert für eine Obdachlosenorganisation, auch für so eine Zeitung, die BIS hieß. Und hatte ein Herz für Obdachlose, hat denen Geschenke gegeben an Weihnachten, ist da mit 3 Lieferwagen hingefahren, hat unter der Brücke denen Geschenke gegeben, hat irgendwann mal auf so einer Veranstaltung auch allen Verkäufern von dieser Biss-Zeitung 1.000 Euro geschenkt und also der hat sich unglaublich spendabel gezeigt den Obdachlosen und es hatte auch keine Berührungsängste. Der ist da einfach hingegangen, hat sich da hingestellt und mit denen geredet. Und für die war der Mooshammer ein Star. Das war, für die war das ein Heiliger. Und, naja, aber es ist schon was Besonderes.
Die fanden ihn ganz toll.
Natürlich, weil so ein Promi, der so viel Geld hat, sich so für die interessiert, das ist doch was toll. Wer macht das denn so? In der Form. Das war schon wirklich was Einzigartiges. Und dann hatte man natürlich überlegt, naja, vielleicht ist es einer aus der obdachlosen Szene. Ja. Und auch da hat man dann rumgeschaut und rumgeschnüffelt und irgendwie kam man da auch zu keinem Ergebnis. So, dann hat man angefangen, die Telefone zu durchforsten, also die Telefonanrufe. Das konnte man ja alles nachverfolgen. Und da hat man dann irgendwann ziemlich schnell rausbekommen über einen, zu dem er zuletzt Kontakt hatte. Das war ein, ja, einer aus einem Rotlichtmilieu, so ein Typ, den hatte er sich da wohl aufgegabelt. Also nicht an dem Abend, aber ein paar Tage vorher. Und dann hat er der Polizei ziemlich eindeutig erklärt, was der Mooshammer eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Der ist mehrmals in der Woche
Das war aber doch auch vielen bekannt, dass er das tut.
War auch der Polizei eigentlich schon bekannt.
Ja. Und aber auch seinen Freunden und seinem Umfeld.
Natürlich, das war schon bekannt, dass der Mooshammer immer im Rotlichtmilieu mit seinem Rolls Royce, das war ja auch mehr als offensichtlich. Der
ist zum Bahnhof
der
gefahren.
Der ist da hingefahren. Der Fahrer hat ihn dann immer zu Hause abgesetzt und hat er sich selber vor den Rolls Royce ans Steuer gesetzt und ist dann am Bahnhof rumgekurvt im Rotlichtmilieu und hat nach jungen Männern Ausschau gehalten, die er dann irgendwann mitgenommen hat, zu sich nach Hause und mit denen Sex hatte. Ja. Und er hat denen dann immer so einen Stricherlohn gegeben dafür. So 150.
Was heißt ein Stricherlohn?
Ja, 150 Euro. Oder
er hat
so.
Sie bezahlt.
Hat sie bezahlt. Ja, nennt man so Stricherlohn. Hab ich so gehört. Also, hab ich so gelesen. Weiß ich nicht.
Okay.
Hat ihnen einen Lohn gezahlt. Ja. Vielleicht sagt man das heutzutage nicht mehr so. Ist vielleicht ein bisschen despektierlich.
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht.
Die werden wohl keinen Arbeitsvertrag ausgefüllt haben.
Ja gut, aber es ist ein Vertrag.
Ein mündlicher Vertrag oder was? Eine Übereinkunft?
Nein, Verträge müssen nicht schriftlich sein. Verträge können auch mündlich sein.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ein mündlicher Vertrag.
Genau, ein mündlicher Vertrag. Ist ein Vertrag. Ich gebe mir Sex, gib dir Geld. Das ist ein Vertrag.
Ja.
Und ist dann da immer rumgefahren und seine Masche war immer zu fragen, ja, wo geht's denn hier und da lang? Und die so, ja, haben das dann so versucht zu erklären.
Ach so.
Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das nicht verstanden, setz dich doch mal rein und zeig mir das. Und die hatten ja auch
das wussten die schon dann, dass das so.
Genau.
Hey, der fuhr mit einem Rolls-Royce. Wenn er das mehrmals die Woche macht, dann sieht doch schon jeder von 500 Meter Entfernung, dass da der Mooshammer wiederkommt.
Ja, natürlich.
Und dass er dann wieder fragt, Entschuldigung, wie geht's denn hier in die Leopoldstraße oder so? Ja, ich steig ein, dann kann ich
ja,
das
manche
zeigen.
Erkannten den ja noch nicht. Die haben nur so erfahren, ja, da ist so einer, der fährt immer rum. Und
ja.
Aber das sind auch Details, die sind egal jetzt für den Fall. Wichtig ist, dass der immer in diesem Rotlichtmilieu rumfuhr und nach jungen Männern Ausschau hielt. Und der Fahrer, der wusste das nicht. Ja,
ja, der
also,
hatte
oder der wusste es lange nicht. Ich glaube, zu der Zeit, als es dann der Mord passiert ist, wusste er es schon.
Okay.
Aber jahrelang wusste er es nicht. Und die haben einen unfassbaren Sicherheitsaufwand betrieben. Der hatte auch Bodyguards.
Stimmt.
Die haben den von allem ferngehalten. Der war ja ohne Ende misstrauisch.
Ja,
und dann haben die diesen wahnsinnigen Sicherheitsapparat aufgebaut. Nur plötzlich, als dann irgendwie Abend war und alle nach Hause gefahren sind, setzt sie sich ans Steuer und fährt durchs Rotlichtmilieu alleine und nimmt Stricher mit nach Hause.
Ja.
Und dann hat auch irgendwann mal der Bodyguard, das von ihm angesprochen hat, gesagt, Mooshammer, das geht nicht.
Das widerspricht vollkommen
dem. Das ist völlig widersprüchlich.
Ja,
ja. Ja, wir machen hier einen riesen Sicherheitsaufwand. Wir halten alle Menschen von ihr fern. Es gab wohl auch schon vorher mal
weil
so.
Weil er das ja auch will.
Es gab wohl auch vorher schon mal so einen Zwischenfall, wo er fast mit einem Butterfly-Messer angegriffen wurde. Ja, ja. Gab's vorher schon, da hatte der Bodyguard den vorher ausgeschaltet. Also es war auch gefährlich. Und
was heißt ausgeschaltet? Also er konnte ihn davon
abbringen. Er hat gesehen, dass er da in der Tasche rumfummelte und hat den dann weggenommen.
Aber diese Bodyguards, die machen das ja nicht, weil er irgendwie der Präsident von Frankreich ist oder so oder der Oberbürgermeister von München, sondern weil er das wollte. Er war bekannt und wohlhabend und er wollte sich geschützt wissen.
Ja.
Ja.
Und er war auch total paranoid so ein bisschen. Also absolut misstrauisch und dachte, alle wollen an sein Geld.
Und deswegen dieses Gegensätzliche, dass der dann...
Ja, und dann haben sie gesagt, wieso, das kannst du nicht machen. Und dann meinte er so, nee, also das ist jetzt mein Privatleben. Also ein bisschen Privatleben will ich auch noch haben.
Ja.
es ist halt, ne, wenn es um Sex geht, dann denken vielleicht Leute nicht mehr ganz normal.
Er wollte es halt tun.
Genau, es war halt, ne, wenn es dann um Sex geht, dann kommt halt das logische Denken nicht mehr so ganz klar zusammen. Ja, so war es in dem Fall. Und,
aber was heißt logisches Denken? Als wäre es ja, ein Verbrechen? Ja, weil es einfach,
wie kann man denn so misstrauisch sein? Und wirklich, er hat teilweise auch gesagt, guck mal, ob einer hinter uns fährt. Ja. Zu seinem Fahrer, ja. Guck mal in den Rückspiegel, sowas. Und dann fährt er an einmal die Woche mindestens ins Rotlichtmilieu und schnappt, gabelt irgendwelche jungen Männer auf, die er gar nicht kennt.
Ja.
Ja, und die offensichtlich auch nicht viel Geld haben. Und er hat viel Geld. Also
klar, als in seinem Umfeld, zum Beispiel sein Freund oder seine Familie oder Leute, die das wissen, da würde man sich ja dann zu Recht Sorgen machen und sagen, hier, du bist den ganzen Tag über so vorsichtig und denkst, es will dir jemand was. Wie kannst du denn da nachts so unvorsichtig sein, nach deinen Maßstäben? Mach das doch, wenn du das möchtest, irgendwie anders. Du kannst dir, keine Ahnung, einen Freundeskreis aufbauen oder einen Affärenkreis aufbauen. Der Moshammer, der hätte doch bestimmt keine Probleme gehabt, Männer kennenzulernen.
Das verstehe ich eben auch nicht, dass es da vielleicht irgendwie sichere Wege gegeben hätte, als jetzt im Rotlicht.
Aber er wollte genau das. Fischen.
Ja, das hat ihn halt interessiert und er hatte auch eine ganz bestimmte Vorstellung von Typen. Er interessierte sich für orientalisch aussehende Männer. Mhm. Also er oftmals hat man ihn auch in der Nähe von Asylbewerberheimen gesehen. Mhm. Ja. Und und die suchte er halt.
Aber wir wollen
in diesen Nächten.
Aber wir wollen jetzt nicht sagen, dass das Rotlichtmilieu prinzipiell ein gefährlicher Ort ist, oder?
Nee, nicht.
Aber vielleicht für Rudolf Moshammer als sehr bekannt.
Nein, wir wollen jetzt nicht irgendwie Leuten, die im Rotlichtmilieu unterstellen, dass das alles Gewaltverbrecher sind, auf keinen Fall. Aber, naja, also wenn du, sagen wir mal, offensichtlich auch zeigst, dass du sehr, sehr, sehr viel Geld hast und auf der anderen Seite stehen Leute, die wahrscheinlich eher sehr, sehr wenig Geld haben. Na, ich sag mal, das ist ein Spannungsverhältnis, wo man vielleicht eher ein Verbrechen, sagen wir mal, vermuten könnte als jetzt woanders.
Aber es geht ja auch um die Ansprüche, die er da an sich selber hatte. Dieses Sicherheits- und Paranoide, das passt halt einfach nicht dazu.
Es passte dann alles hin und vorne nicht zusammen. Aber er hat es gemacht und dann hat dieser Zeuge auch ausgesagt, ja, das war dann wichtig für den Fall.
Was für ein Zeuge jetzt?
Die Polizei, die hatte ja dann auch Telefonhinweise entgegengenommen. Ach, und da haben dann Leute sich gemeldet. Im Übrigen, die meisten Anrufe, das waren irgendwelche, wie geht's dem Hund und kann man den Hund adoptieren? Aber es waren einfach hunderte von Anrufen. Aber es kamen auch ein paar wichtige Anrufe und einer davon war halt, dass ein Mann aus dem Rotlichtmilieu, der gesehen hat, dass ihn an dem Abend, wo er ermordet wurde, ein Mann mit weißer Mütze in seinen Rolls-Royce eingestiegen ist. Das war schon mal ein wichtiger Hinweis. Mhm. Und dieser eine Zeuge, den die da ausfindig gemacht hatten, der auch schon mit Moshammer mal nach Hause gegangen ist, der hat denen dann haarklein erklärt, auf was für Männer er steht und wie er vorgeht in diesen Nächten. Und da hat er ihnen dann auch erklärt, dass er so auf orientalisch aussehende Typen stände, die nicht schwul sein durften. Also er hat orientalisch aussehende Typen sich immer gesucht, die heterosexuell sein mussten. Sein sollten. Das war seine Vorliebe.
Weil die Männer, die er da am Bahnhof angesprochen hat, das waren doch eindeutig.
Ja, das kann sein, aber er hatte immer Ausschau gehalten, das war seine Vorliebe, heterosexuelle, orientalisch aussehende Männer. Und ja, so hat er das beschrieben. Und wir kommen ja gleich nochmal zu dem Tatort. Da lag ja auch eine Porno-DVD. Die Porno-DVD war übrigens eine heterosexuelle Porno-DVD für Heterosexuelle. Mhm. Das spielt ja gleich alles nochmal eine Rolle. So, und dann wusste man aber immer noch nicht, was passiert ist. Wer war der Mörder? Aber man hatte schon endlich eine Spur. Es ist ein Mann ins Auto gestiegen mit weißer Mütze. Dann kam die Rechtsmedizin ins Spiel und da wurde dann die DNA an dem Kabel untersucht. Ja. Und die DNA hat auch ein Ergebnis ausgespuckt. Also DNA-Spuren konnten die festmachen an dem Kabel. Und jetzt musste natürlich noch in dem Speicher der Kriminalpolizei ein passendes Gegenstück gefunden werden.
Das sieht also, ja nicht so oft.
Genau, also du, eine DNA bringt ja erstmal nichts, wenn du gar nicht weißt, wer das ist.
Dann hast du natürlich einen Volltreffer, wenn die schon vorhanden ist.
Ja, genau, und
ist,
da haben die dann total gehofft und das war eigentlich erst 24 Stunden oder ich glaube 48 Stunden nach dem Mord.
Ja.
Also war relativ schnell, haben die das geschafft. Und
die hatten einen Treffer?
Tatsächlich haben die einen Treffer gehabt.
Das ist ja ein riesen Glück für Ermittler.
Absolut.
Ne?
Besser geht's nicht. Die Mordkommission hat gejubelt. Bingo. Ja, ja. Bingo. Und der Treffer war ein irakischer Asylbewerber, der schon mal mit Körperverletzungen und Vergewaltigungen in Erscheinung getreten ist. Zwar nicht verurteilt wurde, aber im Laufe der Ermittlungen...
nicht verurteilt?
Nein, der also war nur angeklagt und wurde dann aber nicht verurteilt, weil nicht genug Beweise vorlagen.
Okay.
Ist auch nicht wichtig für den Fall, aber er ist schon mal in Erscheinung getreten und im Falle dieser damaligen Ermittlungen hatte er eine DNA-Probe abgegeben.
Mhm.
Ja. Und damit hatten die den dann diesen Treffer. Und es ist ein 25 Jahre alter irakischer Asylbewerber gewesen und er wohnte auch in München und die Polizei hat sofort das SEK losgeschickt zu der Wohnung, ist da rein und hat sich den geschnappt.
Und der war da, zwei Tage später verhaftet.
Der saß da, verhaftet, zack. Sah total anders aus, hatte sich die Haare rasiert.
Was heißt, sah total anders
ja,
aus?
Ja, also.
Als beschrieben von diesen anderen.
Ja,
Mann.
Also als die Bilder, auch in der Datei und so.
Ja, okay.
Der hatte sich die Haare irgendwie rasiert und den Bart oder so und wollte halt irgendwie, hatte gehofft, so, man erkennt ihn dann nicht. Also ich sag mal jetzt nicht, wahrscheinlich nicht die hellste Kerze, weil, und auch die Mütze, zerschnitten im Papierkorb. Also wo ich mir auch denke, kann man die dann nicht wenigstens irgendwo in den Wald werfen, aber gut. Also auch ein wichtiges Beweismittel. Dann die DNA. Ja, alles passte. Alles passte. Die haben den sofort mit nach Hause, zur Polizei genommen und natürlich direkt verhört. Und dann haben die den auseinandergenommen und er hat erstmal gesagt, nö, war ich nicht. Und die Ermittlungen hingen an einem seidenen Faden, weil die DNA-Proben waren ohne richterlichen Beschluss genommen worden.
Beim ersten Mal.
Genau. Das hieße, so genau weiß ich jetzt nicht, aber juristisch wären diese Proben nicht verwertbar gewesen. Das heißt, nur anhand der DNA-Proben hätte er die Tat geleugnet, hätten die ihn wahrscheinlich nicht verurteilen können. Das heißt, die brauchten ein Geständnis. Hätten die das nicht bekommen, hätten die wahrscheinlich diesen...
Oder noch irgendwelche anderen
Beweise. Ja, oder noch, genau, aber es wär schwierig geworden.
Schwierig geworden. Ja.
Die brauchten das Geständnis. Und Gott sei Dank ist er irgendwann eingebrochen und hat dann irgendwann weinend im Arm des Polizeikommissars gelegen.
Ja, das war dann der gleiche wie beim Fall Sedlmayr.
Wie, was meinst du jetzt mit dem Fall Sedlmayr?
Der gleiche Ermittler.
Genau, das war dann derselbe Ermittler, ja. Hatte den Typen quasi geknackt und
der hatte nämlich auch so ein großes Verhörgeschick.
Ach so.
Da gibt's auch Bücher von ihm vielleicht.
Ehrlich?
Nehmen wir uns mal so ein Buch mal vor.
Ah, interessant.
Ja.
Ja, weil also an der Stelle, wenn man eine Straftat begeht, ist man immer gut beraten, sich einen Strafverteidiger zu nehmen. Der hätte nämlich den sofort aufgeklärt und gesagt, pass mal auf, du hältst dicht. So machen das ja die Strafverteidiger. Bloß keine Aussage vor der Polizei, lass dich nicht weich kochen, immer schweigen, benutze das Recht des Schweigens, nicht aussagen. Du darfst bei der Polizei schweigen. Sonst reitest du dich rein und dann daraus kommst du dann, da könnte ich die Strafverteidiger nicht mehr rausholen. Also ein guter Strafverteidiger hätte den wahrscheinlich da noch rausbekommen. Nur mal so am Rande. Ich habe ja Jura studiert und habe lange auch...
Das klingt aber jetzt nicht so überzeugend, so dass das eine tolle Sache ist.
Nein, natürlich nicht, aber als Strafverteidiger ist das dein Job.
Ja.
Ne, es ist jetzt natürlich für uns Mosam und den Fall und für uns ist das natürlich alles besser, wenn der Fall aufgeklärt wird, klar. Aber nur so am Rande. Auf jeden Fall, der hat eingeknickt und hat erzählt, ja, er hatte Spielschulden, der war irgendwie spielsüchtig, war an dem Abend vorher noch in einem Spielladen, in so einer Spielbude und hat da einem Automaten 3000 Euro oder 2000 Euro verzockt. Und der wäre dann irgendwie vorgefahren, der Mooshammer, er hätte ihn angesprochen, hätte gesagt, ja, kommst du mit?
Und da hat er sich gedacht, ach, den kennt man doch.
Nicht unbedingt, aber er hätte gesagt, du kriegst 2000 Euro, wenn du mitkommst.
Mhm.
Und der 2000 Euro ist eine Menge und es sei dann mitgekommen.
Mhm.
Das sagen aber Freunde, das ist unglaubwürdig. Mooshammer hätte nie mehr als 150 Euro angeboten.
Das ist aber auch, ich denke, der wäre so großzügig.
Ja, aber 150 Euro...
Ist nicht besonders großzügig jetzt.
Ja, weiß ich nicht.
Für eine sexuelle Dienstleistung?
Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus mit Preisen.
Wenn der so reich ist, finde ich das eher knauserig.
Ja, weiß ich nicht. Aber anscheinend hat er dann immer Leute bekommen.
Ja.
Also offensichtlich war das genug.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das genug ist, aber ich finde es trotzdem knauserig.
Knauserig, okay. Ja. Aber Fakt ist, der Angeklagte hat behauptet, er hätte ihm 2000 geboten. Mhm. Und die hätte er dann nicht zahlen wollen, als er ihn dann mitgenommen hat.
Ach so, er wollte das so ein bisschen abschwächen.
Ja, und dann Schuld. Wollte er, und dann hätte es einen Streit gegeben, dann hätten sie sich irgendwie geprügelt und mit dem Kabel geschlagen und in diesem Kampf hätte er ihn dann erstickt. Also erwürgt. Ja. Und das ist natürlich für die Verurteilung wesentlich, weil in einem Kampf begehst du ja keinen Mord mehr. Dann bist du ja sofort bei Tötungsdelikt. Und das ist natürlich wesentlich schwächer.
Der wollte so in bestraft. Richtung Notwehr gehen, ne?
Nee, Notwehr nicht, aber ein Tötungsdelikt oder meinetwegen eine Körperverletzung sogar mit Todesfolge, da kriegst du ja nur ein paar Jahre und nicht lebenslänglich. Mhm. Und da wollte er natürlich hin. Aber die Richter haben ihm nicht geglaubt, die Polizei hat ihm nicht geglaubt. Also erstmal war es, diese 2000 Euro war unüblich, das hat nicht gepasst. Mhm. Dieser ganze Kampf, den er geschildert hat, konnte in keinster Weise belegt werden.
Sah überhaupt nicht nach
es
Kampf
alles
aus.
Ne? War, die ganze Wohnung sah picobello aus, nicht ein Figürchen da von diesem Barockfigürchen ist umgekippt. Und auch die Gerichtsmedizin hatte eher festgestellt, dass der wohl von hinten überrascht wurde und direkt zugezogen wurde. Mhm. Also so wie er behauptet, ja, das war so halb von vorn und so, das hat alles überhaupt nicht gepasst. Und damit bist du dann natürlich direkt beim Mordmerkmal heimtückisch. Mhm. Weil ja, wenn du ihn überraschend umbringst, ist man schnell bei Heimtücke oder zumindest auch bei Raub, um einen Raub zu ermöglichen und aus Habgier. Und dann hast du ganz schnell die Mordmerkmale, wo du dann einfach nicht mehr bei.
Aber was hat das jetzt mit Raub zu tun? Hat er da was gestohlen?
Ja, wenn man zum Ermöglichen eines Raubes tötet, das ist ein Mordmerkmal. Ja, ja. Also das sind dann so juristische Finessen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es waren genug Mordmerkmale erfüllt worden. Die haben ihn dann, die Verteidigung, die hat noch irgendwie gesagt, Mooshammer sei nicht arg und wehrlos gewesen. Das ist ja nochmal so ein Mordmerkmal, weil der Täter, also Herrisch A., so hieß der, beim Durchwühlen der Schubladen ertappt worden wäre. Mhm. Und dann ist das schon keine Arglist mehr. Aber das hat alles nicht hingehauen. Die Richter haben den verknackt und haben gesagt, der hat ihn mit Mordmerkmalen von hinten überrascht, ohne, er hatte keine Chance, der ist direkt gestorben. Ja, und so kam es dann auch. Er wurde verurteilt wegen Mordes, lebenslange Freiheitsstrafe plus besondere Schwere der Schuld auch. Hieße, er kommt nie wieder frei.
Naja, was haben wir eben drüber gesprochen, was nie wieder frei heißt?
Genau.
Ich glaube, das nennt sich eine Überprüfung der Haft ist frühestens nach 15 Jahren möglich oder sowas.
Ja.
Und dann wird geguckt, wie ist die Sozialprognose und etc.
Ja, das war ja, ich meine 2005 war das.
Ja.
Das heißt, der sitzt jetzt auch schon über 15 Jahre.
Weiß man denn, ob er noch sitzt?
Ja, er sitzt noch und er wird wohl 2023 entlassen. Und was dann mit ihm passiert, weiß man nicht. Eventuell wird er dann wieder abgeschoben.
Ja.
Oder er bleibt hier. Es ist alles noch unklar, aber ich habe gelesen, dass er jetzt freikommen wird demnächst.
Okay.
Und was vielleicht dann auch.
Das wird bestimmt dann in der Presse stehen.
Das kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass der Fall dann nochmal so ein bisschen hochkocht. Und was vielleicht noch interessant ist, sein ganzes Vermögen ging halt, also das meiste Vermögen ging an eine Obdachlosenstiftung und an die Hündin Daisy, die hat das geerbt. Die hat auch das Wohnrecht in der Villa geerbt, also die hat noch, glaube ich, ein paar Jahre gelebt in dieser Villa und um die hat sich der Fahrer gekümmert. Mhm. Und der Fahrer übrigens, der eigentlich ein ganz loyaler, treuer Typ war, der auch sehr traurig war über den Tod von Mooshammer, der ist, weil er irgendwie ihm das alles zu viel wurde, hat die Zelte abgebrochen in München, ist nach Ostfriesland gezogen. Ich glaube, da kam er ursprünglich her und hat da noch lange Jahre im Supermarkt gearbeitet und ist 2016 plötzlich im Supermarkt zusammengebrochen und gestorben.
Oh, ja. Aber er hatte doch auch was geerbt, so ein
genau,
ein
eine
Haus
Wohnung und eine Apanage.
Warum musste er dann in einem Supermarkt arbeiten?
Ja, selbst wenn du, also wenn du eine Wohnung erbst, hörst du dann auch zu arbeiten?
Und wenn ich eine Rente bekomme, ja, dann werde ich bestimmt nicht im Supermarkt arbeiten.
Vielleicht wollte er trotzdem noch ein bisschen weiterarbeiten.
Okay.
Den ganzen Tag zu Hause rumsetzen, sitzen ist vielleicht langweilig.
Ja, aber da wird mir
außer
was anderes.
Außer wenn man vielleicht einen Podcast machen will.
Ja.
Aber auf die Idee ist er vielleicht nicht.
Aber da wird mir trotzdem was anderes einfallen.
Was denn?
Als im Supermarkt zu arbeiten.
Das stimmt, aber so ist es halt. Das ist wirklich, das habe ich wirklich nachgelesen.
Okay.
Das ist jetzt kein, das ist jetzt wirklich,
ich habe
alles nachgelesen, nur damit das jetzt nicht.
Ich habe auch gehört, also das war ein Stromkabel, mit dem er umgebracht wurde.
Ja.
Ich glaube von einer Lampe, kann das sein? So habe ich es jedenfalls in Erinnerung.
Nee, es war glaube ich ein Telefonkabel.
Telefonkabel, also doch.
2005 ein Telefonkabel, passt, oder?
Ja, es kann ja, ein Telefonkabel
Weil
kann
heute
ja
auch. Gibt's keine Telefonkabel mehr.
Ja, es kann aber auch ein Stromkabel von einem Telefon sein.
Ja, ja, klar. Ne? Das kann, ich glaube, ja, das kann natürlich auch sein. Ist aber auch jetzt nicht so wichtig, oder?
Ja, aber was, was ich bemerkenswert finde, was dann auch die Brutalität widerspiegelt, das Kabel ist gerissen beim, bei dem Mord.
Ja, stimmt.
Das muss ja eine.
Stimmt. Auch das war noch wichtig für das Urteil. Weil er ja gesagt hat, ja, wir hätten uns, wir hätten so gekämpft. Und das war irgendwie auch noch für die Begründung, dass es nicht ein Kampf war, weil er so viel Kraft da aufwenden musste oder sowas. Also das Gericht hat da mehr oder weniger festgestellt, der ist heimlich von hinten gekommen, hat sich wohl dieses Kabel in der Wohnung irgendwie gesucht und hat ihn dann einfach völlig überraschend von hinten erwürgt. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch gewesen.
Ja, also das hat er wirklich nicht verdient. Also ein harmloser
Also
Mann,
der Mörder, der hat auch nochmal mehrmals in dem Prozess gesagt, wie leid es ihm tut, dass er einfach es nicht ertragen konnte, dass Leute so viel Geld haben und er so wenig und diese Ungerechtigkeit und er hatte diese Spielschulden und hat dann einfach einen Kurzschluss gehabt, weil er einfach auch Geld haben wollte und hat sich mehrmals entschuldigt, dass es ihm leid tut.
Naja.
Und ja, das...
Es tut mir leid, ich konnte es einfach nicht ertragen, wie schön er wohnt.
Ja, er hatte diese Spielschulden und hat in einem Restaurant, in einem Imbiss gearbeitet für 7 Euro die Stunde. Und ich glaube, der kam einfach nicht klar mit diesem ganzen Geld und diesem Reichtum und dachte, er muss jetzt was davon haben und hat ihn dann einfach umgebracht. Aber gut. Das hat ihn ja jetzt nicht geschützt, irgendwie weniger Strafe zu kriegen. Ja. Aber so hat er das nochmal alles begründet. Er hat geweint irgendwie, meinte, es täte ihm leid, aber tja.
Tja. Ja, Stefan, das war auch eine tragische Geschichte, die Deutschland da auch voll bewegt hat. Das war das im Januar?
War im Januar 2005.
Okay, ja.
Also ist jetzt auch schon, tja. 16 Jahre her.
Ja, man denkt auch gar nicht, wie viel Zeit dann so vergeht. Und wenn man dann einfach mal überlegt, hey, das war bevor Deutschland diese Weltmeisterschaft zu Hause hatte.
Ja, stimmt.
Und das ist ja dann schon so lange her. Was meinst du, der hätte ja da auch in München bestimmt in der Allianz Arena ein Spiel geguckt. Das hätten wir bestimmt auch im Fernsehen gesehen.
Ja, ich meine, der ist auch erst mit 64, also noch relativ jung gestorben. 64 ist ja noch kein Alter, ne?
Ja.
Der hätte sicherlich noch ein paar Jahre gelebt, 10, 20 Jahre.
Ja, vielleicht jetzt sogar auch noch, ne?
Ja.
15 Jahre drauf, dann wäre 80. Ja, durchaus im Bereich des Möglichen. Mhm. So, du hast jetzt auch noch einen Song mit.
Ja, ich hatte halt überlegt, dass ich einen Song nehme, so ein bisschen aus der Zeit und auch aus der Gegend. Ja, München.
Aus der Gegend.
Aus der Gegend.
Nicht aus der Zeit.
Aus der Zeit jetzt nicht unbedingt, das stimmt. Das war noch ein bisschen vorher. Aber aus der Gegend und das auch vielleicht thematisch ein bisschen damit zu tun hat. Und dann dachte ich halt.
So ein Münchner Kultsong.
Ja, und ich dachte an die Spider-Murphy-Gang Sperrbezirk. Mhm. Ist ja so, geht ja so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber Sperrbezirk finde ich halt so einen langweiligen Blues-Song mit Tonika, Subdominante und Dominante.
Aber also, du hast doch Sperrbezirk.
Deshalb, nein, und deshalb spiele ich jetzt von der Spider-Murphy-Gang, auch von denen, aber einen guten Song von denen. Und der heißt...
Wie heißt er denn?
Der heißt, ich wollte schon Roxanne sagen. Ja. You don't have to put on the red light, sondern...
also Sting featuring Spider-Murphy.
Sowas ähnliches, ging auch um Prostituierte.
Ja, Skandal im Sperrbezirk. Das ist der Song.
Ach so, sorry. Ich bringe alles durcheinander.
Ja.
Nochmal neu. Genau, ich hatte jetzt auch darüber nachgedacht, einen Song so ein bisschen...
Nee, das lassen wir schon drin, weil diese Suche nach diesem Song,
findest du gut, oder was?
Find ich nicht schlecht.
Dass wir so total verpeilt die Songs...
Du bist total verpeilt.
Ich dachte, es gibt doch diesen anderen Song von Spider-Murphy, den finde ich total bescheuert.
Du wolltest zuerst Schickeria.
Schickeria, genau, weil doch Moos Hammer in der Schickeria abgehangen hat. Aber ich finde den Song so langweilig, weil das einfach nur ein Blues ist und deshalb nehme ich einen anderen Song von Spider-Murphy Gang, der natürlich auch mit einem Rotlichtviertel zu tun hat und der heißt Sperrbezirk und jetzt ab geht's.
Okay.
Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutzen, sind die Füße platt. Skandal, Skandal,
zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Werden auch sie verzaubert? Zart und bitter.
Jetzt haben wir die Spider-Murphy-Gang gehört. Also seltsame Gruppe. Ich finde den Sänger von denen, Günther Siegel, habe ich gerade nochmal, oder Siegel, gerade nochmal nachgeguckt. Kennst du den, sein Gesicht? Ich finde, der hat so ein sehr bekanntes und markantes Gesicht. Also ja. Ein Sänger von der Spider-Murphy-Gang, der sieht aus wie so ein berühmter Schauspieler.
Ah, naja. Ich finde, wieso singt der eigentlich immer so?
Das, weil der aus Bayern kommt?
Ja, aber nein. Der singt irgendwie so, als würde er nach Luft schnappen.
Ja, und wie singt...
Das ist so das Markenzeichen.
Wie singt denn Grönemeyer zum Beispiel?
Ja.
Man muss jetzt auch so ein bisschen Farbe reinbringen in seinen Rocksong.
Also, finde ich total cool. Ich finde Spider-Murphy-Gang echt cool. Sind coole Jungs, ne?
Übrigens, diese Telefonnummer, die der da sagt, 32 16 8, die gab's wohl angeblich wirklich. Und nach diesem Song war das die berühmteste Nummer in Deutschland. Und da haben auch viele angerufen. Das hat wohl so einer älteren Frau gehört. Oder diese Telefonnummer hat wohl so einer älteren Frau gehört. Und die hat einige Anrufe bekommen.
Ja, die Spider-Murphy-Gang hatte keine Ahnung. Die haben einfach eine Nummer gesagt.
Die da gut in das Lied reinpasst.
Ja, krass.
Ne? 32 16 8. Und was auch zu diesem Lied mich natürlich, diese Assoziation, die mir dann direkt in den Sinn kommen. Meine Schwester, die ist etwas älter als ich, die hat das als Kind, war das eins ihrer Lieblingslieder und die hat das überall dann auch gesungen, was ich beim Metzger oder so und auch sehr textsicher. Hier draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich die Füße platz, also mit, aus voller Inbrunst, das gesungen, so als vierjähriges Kind. Nur der Refrain, damit konnte sie nichts anfangen und sie hat den ein bisschen angepasst. Skandal um Rosi, das ging ihr nicht in den Kopf, deswegen hat sie daraus gemacht Sandalen und Rosen. Weil das für ein Kind viel logischer klingt.
Ja, klar. Ne? Was soll Skandal um Rosi, ne?
Genau. Ja. Und Sandalen und Rosen klingt doch viel besser.
Aber ich glaube, für damalige Verhältnisse auch was ganz Neues, mal so ein in so ein Milieu einzutauchen und über das Milieu, so einen Konflikt in dem Milieu zu besingen. So, ja, hier die Noten verdienen nicht mehr so gut, weil die andere so cool ist, ne? Und alle wollen zu der einen.
Ja, der Song, der hat da auf jeden Fall
eine geile Idee,
einen Nerv getroffen. Der Song an sich war schon ein Skandal. Nicht nur der Titel, sondern auch der Song. Ja. Der ging bestimmt auch auf Platz 1 und war auch in der ZDF-Hitparade, obwohl da bestimmt einige gesagt haben, das geht mir zu weit.
Ja, das geht mir zu weit. Jetzt kommen ja noch die Prostituierten in die Hitparade.
Aber war ein Riesenhit. Ja. Übrigens, das wollte ich jetzt zum Schlusswort sagen. Ich habe aus sicherer Quelle von einer treuen Hörerin erfahren, dass gerade unsere Crime Stories auch von sehr jungen Hörern gehört wird. Von ihrem Sohn. Sie hat berichtet, dass ihr Sohn die Crime Stories gerne hört und er ist, ich weiß nicht wie alt er ist, ich sag mal maximal 12. Mhm. Und da fällt er natürlich schon gut aus, ne? Also unsere Crime Stories sind natürlich auch manchmal schockierend oder gruselig oder sogar blutrünstig. Und von daher wollte ich einfach mal hier so ein paar Grüße loswerden an unseren wahrscheinlich jüngsten Hörer.
Viele Grüße. Viele Grüße daraus.
Viele Grüße an den Hörer. An Jan.
Ehrlich?
Ja. Jan. Kann ja keiner wissen, wer das sein soll.
Herr Jan, viele Grüße von Zart und Bitter.
Von den Crime Stories.
Cool, dass du da hier reinhörst.
Okay. Lass uns das Outro reinmachen. Das war jetzt die Ausgabe Nummer 14.
Ja.
Und ja, dann hören wir uns irgendwann wieder, ne?
Genau, und dann natürlich mit der allerbesten Crime Story, die wir je gehört haben.
Ja, 15 wird was Gutes.
Absolut.
Ja, hast du dir da schon was rausgesucht?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, so Superlativen raushauen kommt immer geil, so am Ende.
Gut, die man dann nicht erfüllen kann.
Ja, so eine Art Teaser, den man nicht erfüllen kann.
Okay, ich habe aber schon eine konkrete Idee für
du hast schon eine Idee, ne? Genau. Ich hatte ja überlegt jetzt demnächst mal, ich habe noch so alte Kumpels, die Strafverteidiger sind und ich dachte, ich grab mal so einen Fall, aus dem noch nie ein Mensch gehört hat. Und das wird das nächste Projekt.
Okay. Bis dann.
Insofern.
Outro rein und
bleibt
tschüss.
Bleibt gesund und gruselt euch nicht. Ciao.
Zart und bitter.
Zart
und bitter.
Zart und bitter.